Mein Name ist Astrid Löwenberg. Ich habe vor 20 Jahren die Weiterbildung zum geprüften Sommelier in München aus der Taufe gehoben und Jochen Benz war mein erster Jahrgang. Seitdem verfolge ich seine Tätigkeiten, seine Entwicklung. Wir haben einen wunderbaren Kontakt und ich sehe Jochen an, dass er sehr glücklich ist mit seinem Beruf, was super, super wichtig ist. Jochen ist der ideale Sommelier in meinen Augen, denn er verinnerlicht alles, was ein guter Sommelier braucht. Er ist diskret, er ist elegant am Gast. Vor allem, er respektiert seinen Gast als solchen. Er hört ihm zu, was eine der wichtigsten Eigenschaften eines Sommeliers ist. Zuhören, umsetzen, was der Gast möchte, ihn vielleicht trotzdem erstaunen, überraschen, eine schöne Kombination bringen, mit dem der Gast nicht gerechnet hat. Immer auf dem Niveau, dass der Gast, dass die Gäste sich wohlfühlen, das kann der Jochen, das kann er sehr, sehr gut. Für mich ist er wie ein ruhiges Schiff, das in der aufgewühlten See von Trendsetterweinen schwimmt. Er erkennt neue Bewegungen im Weinbau durchaus, aber er übertreibt das Modernistische nicht. Und er ist international verknüpft und hat doch sehr tiefe Wurzeln im deutschen Weinberg. Nun möchte ich ganz von Herzen sagen, Jochen hat meine Hand genommen und ist an mir vorbeigezogen, so wie ich mir das wünsche. Meine Schüler sollen die Hand nehmen, die ich ihnen reiche, sollen an mir vorbeiziehen und sollen in meinem Kreis bleiben, wenn es irgendwie geht. Natürlich vielen Dank, Jochen, dass du es immer geblieben bist. Du bist ein Prachtexemplar als Mensch und als Sommelier und überhaupt. Und alles Gute, mein Lieber. Und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt, auf alle Neuigkeiten, die du zu bieten hast. Und bis bald.
Ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Jochen Benz. Vielen sicher ein Begriff, einer der Altmeister der Sommelier-Szene. Und vielen auch nicht erst bekannt seit seiner Auszeichnung zum Sommelier des Jahres oder seiner Anstellung bei Jan Hartwig im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof bzw. in der Erstphase des Restaurant Jan, welche er hin zu den drei Sternen begleiten durfte. Sondern vielleicht auch aus einer seiner vorherigen Anstellungen im Schloss Elmau auf der LMS Europa im Restaurant Überfahrt, den Tonherrs Alpenhof in Zürs am Arlberg, in Geiselsberg-Neckhof, im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, in der Zwirbelstube im Hotel Victoria in Bad Mergentheim, um nur eine Auswahl seiner Schaffensorte als Sommelier und Restaurantleiter zu nennen. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg bedanken. Dank ihrer händischen und wirtschaftlichen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt zu gestalten. Vielen, vielen Dank dafür. Und nun möchte ich keine Zeit verlieren und freue mich sehr auf ihn, auf Jochen Benz.
Was hatte ich mehr gefordert, eine 3-Sterne-Anstellung oder das Lennis-Jetze?
Ja, definitiv natürlich die 3 Sterne. Der Anspruch ist natürlich enorm hoch, von der ersten Minute an Mise en Place machen, bis der letzte Gast gegangen ist. Und Lennis ist ja sehr entspannt und relaxed alles und es hat seinen Fluss, die Gäste sind alle sehr handsam, die freuen sich einfach und ja, natürlich haben 3 Sterne viel, viel mehr Anspruch an das Ganze und man hat auch einen anderen Anspruch an sich selber. Also es soll nicht heißen, dass ich deswegen nicht genauso perfekt und zu 1000% arbeite und ob beim Lenis oder, mein Gott, ob das jetzt ein Weindorf wäre oder was auch immer, der Anspruch an einen bleibt immer gleich hoch, aber er muss halt im 3-Sterner viel, viel ganz anders rübergebracht werden.
Ich hätte auch die Überzeugung gehabt, dass einmal 3 Sterne, immer 3 Sterne, also deine darauf folgenden Arbeitsplätze, dass die mit der gleichen Sorgfalt oder der gleichen Akribie oder eben auch der gleichen Art, den Wein zu präsentieren, bespielt werden. Daher würde ich, oder hätte ich fast gedacht, es wäre gar nicht so ein riesengroßer Unterschied, zumindest von deinem Auftreten und von deinem Mindset.
Nein, ich bin, das stimmt schon. Ich bin immer gleich. Ich verändere mich selber nicht, weil ob ich jetzt im Drei-Sterne-Restaurant stehe oder jetzt wie im Lenis, ich bin immer ich. Ich habe das auch nie versteckt und ich hasse nichts mehr wie aufgesetzt sein oder besonders toll, vornehm, schicker als die Gäste sind. Oder ich finde, es muss alles einen Fluss haben, es muss entspannt sein. Und die Gäste sollen auch merken, dass man keine Anspannung hat, sondern einfach viel Freude an dem, was man gerade macht. Und da spielt der Ort keine Rolle.
Haben die Gäste sich verändert, als ihr damals mit Jan Hartwig zusammen von 2 auf 3 Sterne aufgewertet wurdet? Oder war das letztlich dann trotzdem das gleiche Publikum? Und ihr habt ja diese 3 Sterne mehr oder weniger dafür bekommen, was ihr in der Vergangenheit geschaffen habt, nicht dafür, was ihr irgendwann mal schaffen werdet. Es ist alles gleich geblieben. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin ja zu Jan gekommen, da hatte er noch 2 Sterne, aber die 3 waren ja einfach irgendwie schon ganz klar gesetzt. In dem Moment hatte ich sogar im Atelier Restaurantleitung und Sommelier, weil die Restaurantleiterin gegangen ist. Und als dann die 3 Sterne kamen, ja, da war natürlich, da wollte auch jeder jetzt zum Essen kommen. Die Stammgäste sind Gott sei Dank geblieben. Und es sind mehr Gäste gekommen, aber und ein bisschen internationaler natürlich auch. Aber in dem Sinne hat sich für den Service oder für mich selber da überhaupt nichts verändert. Es ist so geblieben, wie es ist. Aber man versucht vielleicht doch noch besser zu sein und noch präziser zu sein. Und ja, natürlich, man hat den Anspruch auch an sich selber. Mein Jan hat sich diese 3 Sterne erkocht mit viel Schweiß und Mühe und Ideen. Und das möchte man natürlich auch im Service auch mit rüberbringen, dass man auch stolz ist darauf und dass man das auch zeigt. Und ja, vielleicht gehört dann noch ein bisschen mehr Präzision dazu.
Auch mehr Anspruch an dich?
Ja, um vielleicht noch spannendere Sachen mit dem Gericht zu bringen oder vielleicht noch besser das Gericht zu unterstützen oder dass einfach die Harmonie noch perfekter ist. Ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, wie man das meint oder denkt, aber ich glaube, man hat sogar richtig noch viel mehr Spaß daran, wirklich das Optimale zu finden, was dann auch ein Jan Hartwig überzeugend sagt, ja, wow, das passt perfekt zusammen. Weil das war auch immer das große Thema. Jan ist ja ein sehr weinaffiner Mensch und man kann immer zu ihm kommen und er hat auch immer selber eine Idee, was er jetzt dazu machen würde. Und das ist sehr, sehr spannend mit ihm eben.
Aber es war nie die Situation, dass er Gerichte für Weine kreiert hat oder Wein im Hinterkopf hatte oder.
Nein, natürlich macht er seine Linie, seine Stilistik. Und wenn man so lange mit jemand arbeitet, wie ich mit ihm, ich glaube, ich konnte zuschauen, was er macht und wusste sicher, wie viel Säure, wie viel Schärfe, wie viel Konzentration das ist. Da hat teilweise wirklich Zuschauen auch gereicht, wenn man jemand so lange so gut kennt. Und dann ist natürlich der Reiz da zu sagen, so, und jetzt finde ich schon das Perfekte dafür.
Würdest du ein Gericht, wenn du es blind serviert bekommen würdest, also keine Ahnung, würdest du 5 Gerichte bekommen, würdest du ein Jan Hartwig-Gericht daraus erkennen?
Das ist anmaßend zu sagen, ja oder nein, aber ich sage jetzt ja, weil keiner so eine Stilistik hat wie, wie Jan einfach mit seiner immer an die Grenze von manchen Geschmacksrichtungen zu gehen, ob Säure, Salzigkeit, aber er findet immer den absoluten perfekten Punkt für sowas. Doch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich es könnte.
Also finde ich gar nicht mal so anmaßend. Ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob sich das ein wenig jetzt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren verwaschen hat. Aber ich fand persönlich, aber vielleicht ist es auch meine Einstellung, früher war es fast noch ein bisschen klarer, dass man, keine Ahnung, Dieter Müller vom Harald Wohlfahrt unterscheiden konnte oder vom Joachim Wissler. Die Stile waren dann noch ein wenig separierter. Vielleicht ist es aber, vielleicht stecke ich dann nicht mehr so in der Thematik drin. Aber ich denke schon, dass ein Koch durchaus eine Handschrift hat und man ihn dadurch wiedererkennen kann und er letztlich sein Geschmackbild immer in den einzelnen Tellern abbildet. Findest du, es kann ein Sommelier auch? Also findest du, ein Sommelier hat eine Handschrift?
Ja, ich finde schon, dass ein Sommelier ja so seine Richtung hat, was er gerne an Wein einsetzt oder hinter was er steht. Es gibt die einen, die lieben Burgund und setzen das so oft wie möglich ein. Oder ich glaube, jeder hat so ein bisschen seinen kleinen Spleen, wo er sagt, ja, das sind eigentlich meine Rebsorten, meine Weine. Und ich versuche einfach jetzt, weil ich es haben will, ich will jetzt keinen Burgunder machen, sondern ich suche einen Silvaner, der perfekt zu diesem Gericht passt, weil ich das einfach liebe.
Ist es denn nur die Auswahl der Weine oder ist es manchmal auch die Art der Präsentation, die Abfolge der einzelnen Weine, die Kommunikation, wie ich es erkläre und wie ich es präsentiere? Also woraus setzt sich deiner Meinung nach so eine Handschrift zusammen?
Ich glaube schon, weil man, wenn man sich wenn der Gast einen auch kennt oder auch Stammgäste, die wissen ja auch ganz genau dann, Jochen kommt halt sicher wieder mit, wir trinken heute sicher einen Silvaner, wir trinken sicher sowas, aber irgendwie was Neues, Spannendes. Ich glaube, man erklärt ja auch am Tisch seine Idee, warum man was macht oder warum jetzt die ganzen Fans von Bordeaux, Burgund jetzt das nicht im Glas bekommen, sondern man muss einfach sein Statement setzen und sagen, so, das ist meine Art. Natürlich können wir auch was anderes machen, wenn Sie lieber das haben wollen, aber ich glaube, man muss einfach seine Linie einfach durchziehen und kann damit auch überraschen.
Setzt du deine eigene Überzeugung über den Grundwunsch, also nicht den letztlichen Wunsch, wenn er darauf besteht, aber den Grundwunsch des Gastes? Also wenn du weißt, der kommt rein und mag ganz gerne gereifte Bordeaux, dass du sagst, ey, warum probieren wir nicht mal einen gereiften Kalifornier und versuchst ihn immer und immer wieder mit dem Rest der Welt zu überzeugen, obgleich du weißt, es könnte so einfach sein, wenn du ihm 82 die Cru servierst.
Ja, natürlich gibt es die Gäste, die man gut kennt, aber auch die sind eben auch bereit, Neues zu probieren, wenn man ein Gefühl dafür hat oder wenn man weiß, was die gerne mögen und man findet eine Alternative, sind die, freuen die sich ja im Prinzip auch drüber. Natürlich das Wichtigste ist, zuerst mal zuhören am Gast und was die gerne mögen und ich würde nie mich über das drüber setzen, was ein Gast gerne möchte oder was er gerne mag. Auch wenn das vielleicht meine Idee ist, aber wenn ich ganz genau weiß, er liebt den und den Weinstil oder die oder den Wein, dann da gibt es dann kein Nein, das bekommen sie nicht. Das finde ich das Schlimmste, was man sagen kann mit seiner Arroganz und Überheblichkeit. Wenn sie hier am Tisch sitzen, dann wird nur getrunken, was ich will. Das ist, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das weißt du ja selber.
Das ist ja übergriffig in gewisser Weise. Wenn du sagst Weinansprache, hast du da ein festes Schema, wo du sagst, ich möchte immer also es ist natürlich immer sehr stark emotional geprägt und sehr stark von der Situation abhängig, aber grundsätzlich, wenn du ein Weinmenü hast und du suchst die einzelnen Weine heraus und erklärst die von Gang zu Gang, dass du sagst, es muss immer ein Wissenspart dabei sein und ein emotionaler Part oder wie du den Wein gefunden hast oder warum der zum Gericht passt oder gibt es da keinen Standard und ist immer live?
Ehrlich gesagt bin ich eigentlich immer live. Es kommt auf den Gast an. Ich bin auch niemand, der jetzt 5 Minuten lang irgendwas über einen Wein erzählt. Ich finde, man muss alles darüber wissen, aber man muss den Wein nicht zu Tode labern. Und natürlich, wenn man eine Beziehung vielleicht zum Winzer hat über viele Jahre oder Jahrzehnte oder dann kann man auch eine Geschichte erzählen, die dahinter steht oder warum er das so macht, weil man ihn eben gut kennt. Und aber das kann man irgendwie im Laufe des Abends immer wieder einfließen lassen. Ich bin der Meinung, wenn ich der Wein im Glas ist, ein kleiner Kommentar dazu und dann lass den Gast doch mal in Ruhe trinken und sich seine Vorstellung davon machen und dann kann man sich immer noch drüber unterhalten.
Findest du es wichtig, dass man den Winzer kennt? Ich bin da hin und her gerissen. Was ist deine Meinung dazu? Soll der Wein für sich sprechen oder ist manchmal die Verbindung zu dem Winzer wichtig?
Ich finde die Verbindung zum Winzer schon sehr, sehr wichtig, weil man das am Tisch oder dem Gast gegenüber ganz, ganz anders dann rüberbringt und ich glaube mit mehr Emotion auch etwas erzählt, aber wie schon gesagt, man muss es nicht zu Tode reden manchmal, sondern einfach den Gast einen Eindruck gewinnen lassen und dann kann man immer noch hinterfragen oder was dazu erzählen oder der Gast kommt von selber und fragt nach. Also, und man kann ja auch nicht alle Winzer persönlich kennen. Finde ich, also ja, man versucht es natürlich, aber ja, du fliegst ja auch nicht die ganze Zeit nur um die Welt, um jetzt den Winzer kennenzulernen, oder? Aber ja, ich finde schon, dass man sich mit dem Weingut auf jeden Fall und vielleicht mit der Idee des Winzers unbedingt beschäftigen muss.
Wie ist deine Handschrift? Wenn du deine Handschrift irgendwie beschreiben müsstest, hast du etwas, was dich charakteristisch auszeichnet im Vergleich zu anderen Kollegen?
Ich glaube, ich bin jemand, der sehr bodenständig ist in seiner Weinauswahl oder ich bin jetzt nicht der immer nur die Super Tuscans oder die Top Burgunder und Bordeaux aussucht. Ich suche manchmal auch die Basis im Sinne von manchmal auch vielleicht kleinen Winzern, die aber trotzdem große Sachen machen und die man vielleicht nicht so kennt oder Rebsorten, die nicht so beliebt sind, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, die aber dann doch überzeugen können, wie ein, wenn man mal perfekten, große Gewächse, reife Silvaner hat, da würden viele Gäste, wenn man es ihnen blind einschenkt, nie auf Silvaner kommen. Weil sie dann am Anfang gleich, nein, das trinken wir nicht. Trollinger, Silvaner, keine Ahnung, Scheurebe, Müller-Thurgau, nein. Dabei gibt es so große Sachen davon. Und ja, ich glaube, ich bin eher der bodenständige Mensch in der Richtung.
Was ist für dich gereift? Ist schon nach 3 Jahren, ist nach 5, nach 10, nach 20 Jahren?
Ich würde sagen, so ab 10 Jahren.
Ja. Kriegt man selten. Also kriegt man auch in vielen Restaurants relativ selten, dass du jetzt in 2014er, 2010er Silvaner
bekommst. Ja, oder 2012er, ja. Aber es gibt ja einige Weingüter, die das auch anbieten oder haben. Also Castell zum Beispiel, auch Wirsching. Die haben ja so ein bisschen in ihren Schatzkammern einiges liegen. Und wenn man das mal bekommt von denen oder das ist einfach ganz groß, ganz spannend, finde ich.
Wie viel teurer darf so ein Wein, der dann gereift ist, vom Weingut sein? Wo würdest du sagen, finde ich super, dass das so gemacht wird? Ist es für angenommen 10 oder lass mal sagen 20 Jahre alten Silvaner? Das haben wir ja teilweise an der Mosel mit alten Riesling. Wäre der doppelte Preis eine faire Geschichte? Wäre
ja, es definitiv.
20%?
Ja, aber ich finde, das darf ruhig 30-40% mehr kosten. Mein Gott. Es liegt dort, der Winzer macht sich die Mühe, etwas zu lagern, um selber zu sagen, guck mal, wie groß sowas sein kann. Und ich finde, 30-40% mehr ist durchaus gerechtfertigt. Und ich glaube, das kann man auch einem Gast absolut auch nahe bringen, weil ich glaube, jeder versteht, dass da Kapital liegt. Und und auch noch gepflegt wird. Und eben das finde ich das Schöne, wenn man dann die Winzer, die einfach diese Liebe dazu haben, zu sagen, guck mal, unsere Weine müssen reifen. Das muss einfach, dann zeigen sie erst, was sie können. Mein Gott, wenn man, geht man nach Spanien oder Riojas oder was auch immer, lagern immer über viele Jahre, was man eben bei uns in Deutschland manchmal nicht so kannte.
Was man, glaube ich, dabei nicht vergessen darf, dass in den meisten, wahrscheinlich nicht in allen, aber in den meisten Weingütern die Weine wesentlich optimaler reifen als in den meisten, da auch nicht in allen, aber in den meisten gastronomischen Einrichtungen, die ja dann oftmals nicht wirklich die optimalen Bedingungen haben, den Wein reifen zu lassen. Wenn du die dann aus dem Weingut herauskaufen kannst, der mehr oder weniger in seinem Geburtsort seine Reife herausbilden konnte, hat es immer noch eine ganz andere Qualität, als wenn er in einem Holzschuppen irgendwo, will ich keinem Gastronom was unterstellen oder keinem Weinhändler was unterstellen, aber wenn er dort dann mehr oder weniger reift. Also daher finde ich, das hat nochmal so ein Qualitätsplus dabei.
Absolut, weil die haben ja die optimalen Bedingungen bei sich und die wissen ja auch, wie damit umgehen, weil auch ein Klimaschrank ist nicht für Reifen gedacht.
Es gibt zwar welche, aber die sind dann, da kannst du dir fast einen Keller für bauen, was diese Klimaschränke kosten. Aber viele etwas günstigere Klimaschränke haben ja zum einen eine ganz, ganz starke Temperaturschwankung, teilweise bis zu 5, 6 Grad, die aufgrund von verschiedenen Einflüssen gegeben sind, was viele vergessen. Und das ist ja letztlich das größte Problem für einen reifenden Wein, wenn die Temperatur zu stark variiert. Und die Vibration darf man auch nicht vergessen. Also daher, Klimaschrank finde ich immer schwierig zum Reifen. Seit man hat natürlich einen sehr, sehr hochwertigen, sehr ausgeklügelten. Und selbst da ist es manchmal nicht ganz so ideal. Also ich glaube, es geht nichts über einen guten Keller.
Absolut. Für mich ist ein Klimaschrank einfach die Übergangslösung vom Lager, vom Keller ins Restaurant oder wie auch immer. Es ist nichts für jahrelanges Lagern. Das finde ich, das ist auch, darum sage ich ja auch, die Temperaturschwankung, man macht ja auf, man macht zu, es ist Bewegung da, die Ruhe wie in einem richtigen Keller wird der Wein ja nie haben.
Sammelst du selber Wein?
Ich habe ein bisschen was, aber definitiv nicht hier in München in der Wohnung, sondern es liegt bei meinen Eltern im Keller, weil es da immer eine gleiche Temperatur hat und ich greife nicht drauf zurück. Weil sonst wäre da leider nichts mehr da. Ich habe wirklich die Angewohnheit, das, was da ist, wird auch getrunken, auch wenn es mal was Besonderes ist. Aber dann sitzt man oder steht davor und denkt, ach, was soll's.
Es ist ja auch manchmal so, es ist so schade, wenn Flaschen dann mehr oder weniger überlagern oder auch teilweise die Keller so groß werden, dass man sie selber nicht mehr bewältigen kann, abgesehen davon, dass man es vielleicht irgendwie manchmal für spätere Zeiten dann irgendwie sammeln möchte. Aber es ist schade, wenn Weine zu alt werden und das eigentliche Trinkfenster komplett verpasst wird. Daher finde ich also, spricht nichts dagegen, Weine in dem Sinne zu trinken. Natürlich schade, wenn man sich selber einen Stock aufbauen wollte.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich bin wirklich der Trinker dann in dem Sinne. Vielleicht liegt mal wie ein bisschen was Besonderes auf der Seite, aber das wird dann doch trotzdem angegriffen. Also ich finde es auch immer schade, wenn viele erzählen, was für tolle Sachen und alte Jahrgänge sie im Keller liegen haben und es aber nicht trinken. Aber was nützt es mir denn? Der Wein ist doch zum Genießen da. Und vielleicht für einen besonderen Moment dann was Großes, was Tolles öffnen und sich dran freuen oder die mit einem trinken, dass die sich dass die auch eine Freude haben, auch wenn sie vielleicht kein Verständnis dafür haben, warum du jetzt davor sitzt und wie so ein Strahlemännchen in dieses Glas schaust. Ja, und dich einfach wie ein kleines Kind freust, weil du das jetzt trinkst. Vielleicht verstehen das nicht alle, aber du verstehst es. Und wenn es den anderen nicht wehtut, sollen sie auch ihren Spaß daran haben.
Wann trinkst du Wein? Also nicht dieses Degustieren, sondern beherztes Trinken oder sich einfach darin fallen lassen? Gibt es da einen bestimmten Moment für dich oder ist das so wie der Würfel fällt?
Das ist wirklich auch Laune-Sache. Also ich öffne jetzt mir nicht morgens eine Flasche Wein, weil ich jetzt frei habe. Aber es kann durchaus sein, wenn ich Freizeit habe und es wird irgendwelche Freunde sind da oder ich koche mit meiner besseren Hälfte, mit Björn zusammen, dass man dann auch mittags natürlich ein Glas Wein aufmacht oder eine Flasche und dann auch trinkt. Ich finde es auch ganz schön, wenn man wenn die Zeit da ist, man nicht arbeitet, mal so ganz entspannt so in den Mittag so ein bisschen reindringt, so beschwingt, das macht doch Spaß.
Und wo ist der perfekte Ort für dich, um selber Wein zu trinken und dich darin fallen zu lassen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keinen Ort in dem Sinne. Wenn ich irgendwo richtig ein tolles Essen habe, eine tolle Atmosphäre, kann es so viel Spaß machen, wie wenn ich alleine auf dem Balkon sitze und einfach meine Ruhe habe und mich am schönen Glas Wein erfreue. Mhm. Was ja auch eine Idee wäre. Jetzt könnte man vielleicht mal einen Wein probieren.
Sehr gerne.
Ja, jetzt sind wir schon beim Thema, dann genau. Können wir es ja angehen.
Und wir haben es ja auch morgens, also von dem her passt es ja.
Also vor allem, wir haben jetzt 11 Uhr, es geht auf 11 Uhr zu und jetzt wäre ja doch mal so ein...
Wonach ist dir was Rotes oder was Weißes?
Ich glaube, wir starten tatsächlich mit Rot.
Wenn du so einen Wein im Glas hast... Ist zum einen provokant. Also ich wusste ja um deine Vorlieben, was du normalerweise magst. Und es wäre natürlich ein einfaches, dir irgendeine autochthone Rebsorte zu präsentieren, wo du sagst, du magst eher so die etwas nicht so präsenten Helden. Das ist natürlich eine überpräsente Rebsorte. Aber ich fand es in der Kombination zum einen sehr interessant und zum anderen, wie du den Wein empfindest. Der schon recht laut, sehr greifbar. Sehr expressiv, sehr intensiv ist. Aber was du dazu meinst und dann parallel dazu die Frage, wenn du jetzt den Wein von mir serviert bekommst, wenn du den probierst, bist du erstmal leidenschaftlich oder erstmal analytisch?
Ich, wenn ich bei Verkostungen bin, ist es natürlich immer das Thema analysieren, ja. Aber in dem Fall mag ich jetzt einfach die Frucht riechen, vielleicht die Idee, die der Winzer hat, einfach, nein, da denke ich gar nicht analytisch, weil es soll ja Spaß machen und ich möchte mir jetzt keine Gedanken drüber zu machen, über wie viel Potenzial er hat oder für, ob es jetzt der optimale Wein ist für jetzt diesen Anlass oder was, sondern das muss jetzt einfach Spaß machen.
Aber rattert nicht eine kleine Uhr nebenher? Also wir haben Cabernet Sauvignon, dass du sagst, boah, ist es ein typischer Cabernet? Hat er diese Johannisbeere, hat er die grüne Paprika, war der reif? Ist der präsent? Der hat jetzt schon doch ein paar Jahre, der hat 5 Jahre auf dem Buckel. Ist der gut gereift? Wie sind die Tannine? Passiert das bei dir nicht?
Doch, natürlich auch. Natürlich macht man sich über das auch Gedanken, ist er für seinen Jahrgang jetzt, ist er schon zu weit, ist er zu reif, oder steht er jetzt einfach optimal im Glas? Weil dieser Cabernet ist natürlich noch unglaublich jung. Ich finde, er hat absolut extrem feine Gerbstoffe, und er ist fast, hat so eine Kühle, so eine Frische in sich. Und er schlägt auch gar nicht mit einer unglaublichen Wucht, wie man es eigentlich, wie viele vielleicht es erwarten, wo er herkommt aus Sizilien. Und aber ich durfte in letzter Zeit öfters mal oder habe relativ oft Weine aus Sizilien verkostet, auch von so Sachen von Gracchi oder so Etna Rosso Sachen, auch die lange gereift. Und es war immer kühl, frisch. Der Alkohol hat einen nie erschlagen, auch wenn er teilweise hoch ist. Auch dieser Cabernet Sauvignon ist unglaublich fein und elegant, so ein bisschen, ja, mit diesen grünen Noten drin und auch so ein bisschen Tabak. Eigentlich ganz typisch, aber sehr filigran, finde ich.
Wobei das Grüne, finde ich, ist nicht unreif, sondern das ist so eine Facette in dem Wein, die das Ganze so ein wenig auskleidet, bereichert. Das ist in Sizilien recht einfach, wenn man so in die Höhenlagen geht, dass man diese Kühle und die Frische richtig greifen und schmecken kann. Also teilweise, wenn du Ätna-Richtung sagst, geht es ja nicht selten die 1000 Meter Höhe. Jetzt Regaliali, die Weinberge von der Tenuta San Francisco, wo der herkommt, ist um die 600, 750 Meter hoch, also auch schon relativ hoch angesiedelt. Und Sie versuchen zum einen die Typizität, die Charakteristik des sizilianischen Weins mit dieser modernen Form des Cabernets in Einklang zu bringen, was ich sehr interessant finde. Also manchmal mag ich es, wenn ein Weingut, wo es durchaus viele autochthone Rebsorten, die es ja auf Sizilien gibt, auch zu modernen Rebsorten greift, wenn man damit die Handschrift im internationalen Vergleich anders greifen und anders interpretieren kann und das Weingut nochmal anders versteht, als wenn du eine autochthone Rebsorte hast, die du vielleicht nicht ganz so gut kennst, weil sie eben nur dort in der Region oder in dem Land zu finden ist. Wenn die in einem Weingutstil präsentiert wird, kann man nicht immer sagen, ist es die Rebsorte, ist es Weingut. Und hier kann man verschiedene Eigenheiten in diesem, finde ich, sehr tiefsinnigen, sehr eigenkomplexen Cabernet da herauslösen. Darum ist dieser Cabernet dort in dieser Form so präsent. Und auch der Umgang mit dem Alkohol finde ich großartig. Also dort ist es ja heiß, das steht außer Frage und das weiß ja jeder, obwohl es natürlich dort mit dem maritimen Einfluss durchaus auch kühle Situationen gibt. Aber dass sie es geschafft haben, nur 13,8 Alkohol da reinzuzaubern, dass der Holzausbau, ich glaube, die machen 15 Monate in 50% neuem Holz, nicht so überpräsent ist. Also dem Wein wird eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren zugeschrieben. Ich glaube, der kann durchaus...
Der kann weit, weit mehr, finde ich. Reifen.
Ja.
Ja, und ich sage ja, und was ich so schön finde, ist, es ist Cabernet Sauvignon, aber es ist jetzt nichts, kein kalifornisches, es wird nichts imitiert, es ist authentisch von dort, wo es herkommt. Das ist auch kein Cabernet Sauvignon, wie er bei uns in Deutschland gemacht werden würde, finde ich einfach. Und wie, wenn wir es gerade von den Tanninen hatten, das, was ich meinte, diese unglaublich schöne, diese Frische, was die Tannine haben, grün wirklich nicht im negativen Sinne, im Gegenteil. Der hat jetzt schon, macht er einfach richtig Spaß zu trinken und ich denke, dass es mehr als 10 Jahre halten wird, sogar weit mehr, würde ich sagen.
Bei so einem Wein bist du da Solotrinker oder Speisebegleiter? Also wenn du Wein genießt, brauchst du was zu essen dazu oder ist der Wein für dich Essen genug?
Natürlich macht Essen immer Spaß, das weißt du ja selber. Aber es gibt tatsächlich auch Weine, natürlich können wir jetzt hier dazu was essen, aber ich finde, hier kann man jetzt ein Glas trinken und es macht auch für sich Spaß. Ich brauche nicht immer nur etwas zu essen zu einem Glas Wein, im Gegenteil. Also ich finde, man kann das tatsächlich auch allein machen.
Wenn du zu Hause Wein trinkst oder wenn du Privatwein trinkst, hast du den gleichen Anspruch an den Weinservice und die Weinpräsentation wie im Restaurant oder bist du da in dem Sinne bodenständiger oder machst weniger Shishi und Firlefanz oder sagst du, der Wein braucht immer das gleiche Treatment?
Also Shishi, ja, ich finde schon, also ich bin sowieso auch im Restaurant nie jemand gewesen, der vor lauter Show und da vor den Gästen, ich mache das immer sehr, ich glaube, sehr zurückhaltend. Ich muss auch nicht alles in Karaffen schmeißen, nur damit es nach was aussieht, sondern man kennt ja die Weine, die man serviert und dann weiß man auch, wie man mit ihnen umgehen muss. Und wenn er natürlich eine Karaffe braucht, dann bekommt er die natürlich. Aber zum großen Teil finde ich es nichts Schöneres, wie wenn ein Wein im Glas sich und das sich dann verändert und die Spannung ist doch viel, viel größer. Das erkläre ich auch den Gästen immer. Jetzt nehmt doch mal, probiert in 5 Minuten, in 10 Minuten und dann haben auch die Gäste ein bisschen so ein kleines Erlebnis, wenn man denen ein bisschen eine Richtung vorgibt oder ihnen sagt, warum man den jetzt nicht in die Karaffe tut. Aber zu Hause, ja, ich habe auch eine Karaffe extra nur für Sekt oder Schaumwein. Ist auch ganz spannend manchmal. Benutze ich auch öfters mal. Aber ja. Nee, ich habe daheim den gleichen Anspruch. Ein ordentliches Glas, optimale Temperatur. Es gibt auch tatsächlich, da lachen immer Freunde, wenn sie da sind, eine Handserviette.
Zu Hause, schön.
Ja, das ist cool. Das Gleiche wie, da lachen immer alle darüber, wenn daheim gekocht wird oder wenn Freunde da sind. Ja. Ich bin ja jemand, der alle Teller wärmt oder in den Backofen schiebt. Ja. Ich meine, ich habe keine Luxusküche, um eine Wärmeschublade zu haben. aber bei mir müssen Teller, Hauptgangteller oder zum Warmen, müssen warm sein.
Schön.
Und den gleichen Anspruch, ja, habe ich an Wein und ja, vielleicht so einen kleinen Macken, aber es darf man ja auch haben.
Sollte man auch haben, glaube ich, wenn man es ja im Alltag, also eigentlich der meisten Zeit, die wir am Tag verbringen oftmals, das ja aktiv lebt. Und warum sollte man sich denn zu Hause einschränken?
Ja, bei mir liegen auch immer, ja, es gibt auch immer Stoffservetten. Also die ganze Woche über, wenn ich daheim bin, es gibt Stoffservetten und alles.
Schön.
Ja, aber und den Anspruch habe ich dann auch an den Wein. Es muss ein vernünftiges Glas sein, die Temperatur muss passen. Und ich hasse nichts mehr, wie wenn man Wein dann ins Wasserglas kippt oder aus dem Plastikbecher trinkt. Hört sich vielleicht versnobbt an, aber ich finde, der Winzer macht sich die Arbeit, also kann ich mir auch die Arbeit machen, das Produkt so zu präsentieren, dass es dem gerecht wird.
Selten erhält der Zweitwein eines Weingutes eine ähnlich große Aufmerksamkeit und Anerkennung wie der eigentliche Hauptwein.
So passiert es bei Le Serre Nuove d'Onlaia,
dem Zweitwein des renommierten Weingutes Onlaia. Und sinnbildlich dafür, warum das gerechtfertigt ist, steht der aktuelle, der 2022er Le Serre Nuove. Denn dieser spiegelt in einer ganz eigenen Interpretation die Eleganz und die Finesse des Hauptweins wider. Der große Vorteil besteht darin, dass er einen zugänglicheren und früher trinkbaren Stil bietet. Seit seiner Einführung im Jahre 1997 steht Le Serre Nuove für die Idee, Weine von außergewöhnlich hoher Qualität zu einem etwas erschwinglicheren Preis zu produzieren, die dennoch die Philosophie und das handwerkliche Können von Onlaia widerspiegeln. Ganz sicher ist jedem von euch Onlaia ein Begriff. Aber was steht hinter diesem großen Namen? Woher kommt dieses Weingut und wer hat es zu dem gemacht, was es heute ist? Gegründet wurde dieses Weingut 1981 von Marchese Lodovico Antinori, dem jüngeren Bruder vom nicht minder berühmten Piero Antinori. Und er ist ohne Frage einer der ganz großen Vorreiter der neuzeitlichen Zupertaskenbewegung, die Italien offenbar auf den Kopf gestellt haben. In der Gemeinde Bolgheri wurde das erste Mal 1985 Trauben geerntet und der erste Jahrgang Onlaia wurde 1988 präsentiert und veröffentlicht. Ein großer Meilenstein der Geschichte des Unternehmens und des Weingutes war ohne Frage das Jahr 2002, als das Weingut zu gleichen Teilen an das Haus Mondavi und das Haus Frescobaldi verkauft wurden. 2005 wiederum verkauften Mondavi ihre Anteile, welche zur Gänze von Frescobaldi übernommen wurden. Und nicht erst seitdem, aber ganz besonders seitdem, hat sich dieses Weingut zu einem der absoluten Benchmark-Produzenten nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Weinwelt entwickelt. Onlaia steht nicht nur für eine moderne Interpretation des italienischen Weines, sondern für eine ganz neue Definition einer ganz eigenen toskanischen Rotweinwelt. Die Weinberge von Onlaia erstrecken sich über etwa 115 Hektar, wobei sich die Böden aus einer komplexen Mischung aus Ton, Kalkstein und alluvialen zusammensetzen, die den Weinen Tiefe und Struktur verleihen. Die Entscheidung, sich auf internationalen Rebsorten zu konzentrieren, steht im Einklang mit der Entstehung der Supertuskens, die bewusst außerhalb der traditionellen DOCG-Regeln Italiens produziert werden, um mehr Flexibilität in der Assemblage zu haben und gleichzeitig Weine von außergewöhnlicher Qualität zu erzeugen. Die Weinbereitung im Onlaia-Keller wird von einem rigorosen Qualitätsanspruch bestimmt. Jede Parzelle wird einzeln vinifiziert, was eine präzise Kontrolle über die Weinherstellung ermöglicht. Und nur so können außergewöhnliche Weine wie der Onlaia, der Le Serre Nuove und auch der Le Volte entstehen. Die Weinbereitung des Le Serre Nuove erfolgt mit derselben Sorgfalt wie bei Onlaia. Nach der selektiven Handlese werden die Trauben einer Entrappung und sanften Pressung unterzogen. Die Fermentation erfolgt in Edelstahltanks, wobei die Temperatur streng kontrolliert wird, um eine gleichmäßige Extraktion von Farbe, Tannine und Aromen zu gewährleisten. Nach der alkoholischen Gärung durchläuft der Wein die malolaktische Fermentation, die zum meist in Barriques aus französischer Eiche stattfindet. Der Ausbau des 2022er Le Serre Nuove erfolgt für etwa 15 Monate in Eichenholzfässern. von denen etwa 30% neu und 70% zweitbelegt sind. Diese Verwendung von zweitbefüllten Fässern trägt dazu bei, dass der Holzeinfluss zurückhaltender bleibt und die primären Fruchtaromen im Vordergrund stehen. Im Vergleich zum Hauptwein Ornlayer zeigt sich der Lissere Nuove in der Jugend zugänglicher, ohne jedoch an Tiefe und Lagerfähigkeit einzubüßen. Letztlich fasziniert das Aromenprofil, wenn man diesen Wein im Glas hat, richtig schwarze Kirschen. Als Kopfnote Pflaumen, Johannisbeere fundamentieren dieses herrliche Aromenprofil, welches umrandet wird von facettenreichen Gewürz- und Zedernholznoten und einem Hauch Tabak. Am Gaumen zeigt sich dieser Wein vollmundig, geschmackvoll, intensiv, mit einer prägnanten Tanninstruktur, die jedoch weniger dicht und mächtig als beim Ornlayer wahrgenommen wird, was ihn in der Jugend geschmeidiger und angenehmer macht. Trotz dieser frühen Trinkreife bleibt der Wein ausgewogen, bietet ein beachtliches Alterungspotenzial von etwa 10 bis 15 Jahren und in dieser Reifephase eine stetige Zugänglichkeit und Trinkbarkeit. Ein besonderes Merkmal des Lissere Nuove ist seine Fähigkeit, die Essenz des Ornlayer Terroirs zu vermitteln, ohne den Anspruch auf denselben Grad an Komplexität wie der Flaggschiffwein zu erheben. Die Trauben für den Lissere Nuove stammen oft von den jüngeren Reben oder von Parzellen, die nicht in den finalen Blends Ornlayer einfließen. Dennoch spiegeln Trauben das außergewöhnliche Terroir wider, das durch die Nähe des Meeres sowie das besondere Mikroklima bestimmt wird. Wie bei allen Weinen von Ornlayer wird auch bei Lissere Nuove eine rigorose Selektion der Trauben und eine präzise Vinifikation angewendet. Jede Parzelle wird individuell behandelt, was es dem Winzern ermöglicht, die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Lagen optimal zur Reife zu bringen. Der Jahrgang 2022 zeigt dies besonders gut, indem er eine konzentrierte Frucht, eine frische Säurebalance aufweist, die das Ergebnis der spezifischen klimatischen Bedingungen des Jahrgangs zeigt. Der Lissere Nuove ist definitiv ein Wein für Freaks, für Kenner, aber auch für gerne Weintrinker und vor allem für Liebhaber des Hauses Ornlayer, für die er eine interessante Alternative darstellt. Er bietet ein Stück der Raffinesse und des Stils des Hauptweines zu einem viel zugänglicheren Preis und ist damit auch für jene geeignet, die sich an die Welt der Supertaskens herantasten möchten, ohne sofort zu den hochpreisigeren Ikonen wie dem Ornlayer oder dem Aceto zu greifen. Last but not least ist der 2022er Lissere Nuove ein ausdrucksstarker und perfekt strukturierter Wein, der sowohl die Weinbauphilosophie als auch die Handwerkskunst des Weingutes Ornlayer verkörpert. Seine Zugänglichkeit gepaart mit der Fähigkeit, für einige Jahre zu reifen, macht ihn zu einer absolut idealen Wahl für Genießer, die Essenz von Bolgheri in einem früher trinkreifen Format erleben möchten. Vielen Dank für diese Idee des Zweitweines. Vielen Dank an das Haus Ornlayer und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Die Temperatur muss passen. Wer ist Bestimmer? Ist es der Gast, der ja... Die Erfahrung haben wir alle gemacht, oftmals eine andere Vorstellung von einem richtigen Temperaturgefühl hat als wir oder der Winzer. Oder sind wir es in der Form? Also sprich, wir haben ja gerade zur Zeit 30 Grad draußen und da wollen natürlich viele Gäste, dass die Gläser beschlagen, dass der Wein richtig knackig, frisch, eiskalt ist. Unterstützt du das und sagst, mein Wein gibt es total gerne bei 2 Grad, egal ob da jetzt ein Burgund draufsteht oder es ein gereifter Silvaner ist? Oder sagst du, nein, ich finde, die ideale Temperatur ist 12 bis 16 Grad für einen Silvaner und da muss der Gast durch?
Also ich glaube, wenn man so einfach so diese Easy-Drinking-Basisweine hat, wo einfach zum Wegtrinken sind, das jetzt nicht negativ gesagt, die dürfen ja auch ruhig richtig kalt sein, das ist ja auch Spaßfaktor, der Gast soll, das ist ja dann wie ein kleiner Aperitif oder was auch immer, aber Bei großen Sachen oder gereiften Sachen, da bin ich dann schon so ehrlich und sage, es wäre doch wirklich schade darum, wenn wir jetzt diesen Weißwein bei eiskalt servieren, sie schmecken nichts mehr, sie riechen nichts mehr, er ist eigentlich tot im Glas, weil er so eiskalt ist. Da bin ich dann schon ehrlich, aber ich würde nie einem Gast aufdoktrieren, wie er seinen Wein zu trinken hat. Der kann auch gerne einen Eiswürfel reinlegen, wenn er das mag. Dann kann er das haben. Ich meine, der Gast ist der König, der am Ende auch alles zahlt. Und aber ich glaube, man kann, wenn man höflich ist, eine Idee dahinter hat, auch jeden davon überzeugen, warum man jetzt das so eigentlich optimal findet. Und da sagt auch niemand was dagegen. Oder Rotwein, also relativ kühl im Augenblick. Oder ich mag Spätburgunder Pinot Noirs, finde ich, müssen sowieso für mich viel, viel kühler sein, getrunken werden, weil es viel, viel mehr Spannung hat.
Welche Temperatur? Um es in Zahlen zu kleiden?
So
Wenn du beim Pinot bist.
12 Grad, 12, 14 Grad, 12 Grad. Und wenn er
Was
dann im
schon krass
Glas
kalt ist, ne? Also ich
12,
pflichte dir
14.
dabei, aber wenn du es bei der Temperatur servierst, sind 90% deiner, meiner, unserer Gäste erstmal verschreckt.
Ja, sind sie auch. Ich hatte das erst vor ein paar Tagen, weil ich habe gerade glasweise Pinot Noir am Gutenberg von Winning und serviert den relativ kühl im Glas. Also das ja, bei wirklich 12, 13 Grad und viele sind dann etwas irritiert. Aber wenn ich dann eine Erklärung dafür finde und ich sage, jetzt geben Sie mir doch einfach 5 Minuten. Dann funktioniert es zu, sagen wir mal, 99%.
Ich denke auch,
Das.
dass man durch diese Temperatur ja immer auch die verschiedenen Aromengruppen in dem Wein betont anspricht und durch dieses langsame Erwärmen kriegst du natürlich eine andere Aromen- und Farbbibliothek präsentiert, als wenn du den nur konstant mehr oder weniger bei einer ganz, ganz schmalen Temperaturebene servierst. Man serviert viel mehr Erlebnis dadurch. Passt du das Glas auch an die Temperatur an? Also nimmst du dann etwas kleineres Glas mit der Temperatur, weil die Frische herausgearbeitet werden sollte? Oder sagst du Pinot, Pinot Glas und trotzdem großes Glas und dann wird er auch schneller warm? Was ist deine Philosophie dahinter?
Es kommt, ja, ich spiele dann schon ein bisschen, es kommt drauf an, was ich ins Glas gebe, aber ist tatsächlich so, dass ich dann manchmal so ein Universalglas einsetze, das immer noch groß genug ist, aber das Ganze dann einfach frischer, klarer wirken lässt. Und wenn der dann ein bisschen Temperatur hat, diese Konzentration dann in der Nase, dieses Fruchtspiel wird dann manchmal so unglaublich schön, dass auch die Gäste sich da überzeugen lassen. Ich spiele auch dann mit 2 Gläsern. Ich sage, okay, ich schenk Ihnen jetzt den Wein in das Glas, in das eine Glas ein und dann probieren Sie doch selber oder versuchen Sie herauszufinden, was Ihnen lieber ist. Also ich spiele gern mit Gläsern.
Ich liebe es auch. Also ich habe nicht selten 2 Gläser genommen, um einfach auch zu präsentieren, welches Potenzial der Wein hat und wie man da auf ganz andere Weise überzeugen kann und den Wein noch mal ganz anders lebendig erscheinen lassen kann. Das ist ja für mich auch so diese Art oder dieses betreute Trinken oder diese Begleitung beim Trinken. Gehst du hin und wieder, wenn Gäste eine Flasche trinken, hin und kommentierst das weiter oder hast du eine Erstansprache und lässt dann die Gäste in Ruhe? Also versuchst du nach 5 oder nach 10 Minuten nochmal das Gespräch aufzunehmen und den Gast zum einen so ein wenig auszuloten, wie er den Wein findet, wie er sich entwickelt oder man manipuliert, aber man konzentriert den Gast ja immer auf den Wein mit seinen eigenen Worten. Und das kann man dann eben auch teilweise gezielt machen. Praktizierst du das oder siehst du dann eher den Abstand und
Nein, das,
lässt den Gast in Ruhe?
darum wie vorher auch gesagt, ist mein Thema immer, ich sage am Anfang relativ wenig zum Wein. Ich lasse den Gast einfach unglaublich gern mal in Ruhe, ihn genießen, seine eigenen Gedanken darüber zu machen. Und dann ist wirklich so das Thema, so nach 10 Minuten, Viertelstunde geht man doch nochmal hin und meistens haben ja die Gäste einen Heidenspaß dabei, wenn sie 2 Gläser haben und für sich selber was herausfinden können. Und dann ist auch ein viel, da findet dann auch sofort ein ganz, was ein kommunikatives, viel Kommunikation statt, auch viel Spaß und es wird dann auch gelacht und dann kann man auch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich sag, am Anfang bin ich sehr zurückhaltend und wenn dann der Gast mehr wissen will, dann ist mehr als gerne, aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, dass er selber ein bisschen das Abenteuer hat. Ich entdecke jetzt meinen Wein.
Findest du, man redet mit neuen oder mit Stammgästen mehr über den Wein?
Weil du weißt ja selber, Stammgäste, da ist man, wenn man weiß, sie kommen, dann macht man sich ja sowieso schon Tage oder Stunden vorher Gedanken, was mache ich heute? Wie kann man sie überraschen? Oder mache ich einfach was, was sie eigentlich sonst gar nicht mögen und provoziere? Das macht ja auch manchmal Spaß. Bei neuen Gästen, da ist es halt am Anfang, glaube ich schon, hör einfach zu. Ich bin auch jemand, der direkt auch fragt, was die Gäste denn sonst privat gerne trinken oder in welche Richtung sie gerne gehen, oder dann hat man so ein bisschen einen kleinen Anhaltspunkt und vielleicht macht man dann genau das Kontrastprogramm, weil sie sagen, das und das, das trinken wir nie, das kann man nicht trinken. Und dann ist natürlich der Reiz ganz, ganz groß zu sagen, so, und jetzt zeigt mir denen doch, dass es tatsächlich was gibt, was ihr sonst nicht trinkt, was euch schmeckt. Und dann mache ich das Thema blind auch. Ich bringe dann einfach zwei Gläser, stell die hin und sag, wir tasten uns jetzt mal so langsam ran.
Ich finde, das ist in der Tat so, und das ist so eine Eigenheit wahrscheinlich auch unserer Branche, dass wenn man die Reservierungsliste für den nächsten Tag sieht oder man einen Gast hat, der turnusmäßig kommt, einmal im Monat, einmal in der Woche, dass man sich im Vorfeld relativ lange Gedanken dazu macht, was man servieren könnte, was man bringen könnte. Also man sich intensiv mit dem Gast beschäftigt und das seltenst, manchmal schon, aber seltenst ein Live-Moment ist. Also man ist da so allgegenwärtig dabei und setzt sich mit den Gästen auseinander. Da würde mich echt mal interessieren, ob das in anderen Branchen genauso ist. Also ob das im Buchhandel genauso ist, wenn ich ein Buchhändler bin und ich weiß, jeden 12. des Monats kommt Herr Müller rein. Welche Bücher kann ich ihm da, oder im Einzelhandel, Kleidung oder sonstiges, ob die sich da genauso intensiv mit den Kunden auseinandersetzen? Weil bei uns ist das ja schon manchmal eine Tagesaufgabe. Ja, finde ich also interessant, macht auch viel Spaß.
Ja, und auch die Herausforderung ist ja da, weil, und vor allem, man freut sich ja darauf, finde ich. Man hat schon für sich selber eigentlich Spaß, wenn man weiß, die und die Gäste kommen und vielleicht finde ich jetzt halt wirklich was, was die mal tatsächlich nicht kennen. Ich meine, wir hatten früher hier in München so viele Stammgäste, die haben Weinkeller, da würde sich manches 2- oder 3-Sterne-Restaurant sagen, wow, ich weiß das ja. Also das ist einfach unglaublich und die Gäste selber wissen ja teilweise über bestimmte Anbaugebiete oder was sie sammeln, viel, viel mehr als ich als Sommelier, das muss man einfach sagen. Ja, weil sie sich so damit beschäftigen und mit ihren Themen, dann freue ich mich auch immer, wenn Gäste sagen, wir haben jetzt zu Hause dies und jenes an alten Bordeaux getrunken, wir sind jetzt im Augenblick beim Champagner, den wir zu Hause trinken, trinken wir gerade ab, erst, wir sind ungefähr so bei Jahrgang 2000, der andere liegt noch, wo du dann auch sagst, okay, ja, oder man freut sich auch drüber, wenn die dann kommen und sagen, wir haben Ihnen eine Flasche mitgebracht, probieren Sie das mal, das ist unser aktueller Bordeaux, den wir trinken. Und das sind halt, da liegen teilweise eben Sachen, die fast kein Sommelier in der Breite, in der Dichte überhaupt probieren kann. Weil die haben da so viel Wissen drüber und das macht ja auch Spaß. Und wenn die Gäste dann kommen und man die noch überraschen kann mit Sachen, die sie nicht trinken oder nicht kennen, das ist die schönste Aufgabe, die es gibt.
Ist das für dich die größere Aufgabe oder ist es eine größere Aufgabe, einen unbekannten Gast kommen zu? Also ich frage mich manchmal, was ist schwieriger für einen? Jemanden, der total freakig und voll eingetrunken ist, oder jemand, der sich gerade anfängt, mit Wein zu beschäftigen, den absolut perfekten Geschmack zu finden?
Ich glaube, es ist eine viel, viel größere Aufgabe, auch wenn sie spannend ist, jemand, den man nicht kennt, der neu ist, der sich vielleicht erst mit dem Thema beschäftigt, zu überzeugen, zu überraschen und dass er vor allem zufrieden ist. Weil ich glaube, das sind auch Gäste, die sich ja auch neu oder frisch damit beschäftigen, natürlich viel lesen und versuchen, das sich anzueignen, aber genau dazu jetzt den Punkt zu finden, wow, das ist genau das, was wir eigentlich trinken wollen, was wir mögen, was wir nicht kennen. Ich glaube, ein Stammgast, den man gut kennt, Der ist auch ehrlich und sagt, also Jochen oder Herr Benz, das war ja wohl jetzt gar nichts, oder? Ja, ja, nein, die sind ehrlich, die sind direkt und man weiß auch ungefähr, wie man sie überraschen könnte. Mhm. Aber ein neuer Gast ist, finde ich, schon die größere Herausforderung, weil der muss so zufrieden sein wie der Stammgast, den man schon handeln kann auf seine Art, weil man ihn gut kennt.
Mhm. Kannst du Mut zur Lücke haben? Also man kann ja nie alles, selber auch alles kennen. Aber wenn man jetzt irgendwie im südwestlichen Teil der Toskana, das Weingut, was vor 2 Jahren irgendwie neu eröffnet wurde und jetzt gerade irgendwo mega gefeiert wird, man es selber nicht kennt, kannst du dazu stehen oder versuchst du, das dann irgendwie zu kompensieren,
Nee, ich habe da kein Problem damit, weil ich sag ja, mein Gott, die Weinwelt ist so groß, es gibt so viel Neues, so viel Spannendes und mein Gott, man arbeitet ja auch und hat nicht die ganze Zeit, ehrlich gesagt, Zeit, sich dorthin zu bewegen oder nach Italien zu fahren oder man kann auch nicht an jeder Verkostung teilnehmen. Und ehrlich gesagt, es gibt auch dann auch den privaten Bereich ja auch, wo man das Thema auch mal ein bisschen auf die Seite legt und nicht irgendwie, wenn man unterwegs ist mit Freunden, nur über Wein redet. Auch wenn das ein Herzensthema ist, aber und warum denn nicht Mut zur Lücke? Man kann auch nicht alles wissen, also da habe ich gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn mir jemand was Neues über etwas erzählt, was er gerade gelesen hat, kann auch ein Gast sein oder was er getrunken und probiert hat, was ich noch nie gehört habe. Aber auf der anderen Seite hat man vielleicht auch, okay, ich bin nun mal jetzt ein paar Jährchen in dem Thema drin, aber dann hat man auch tatsächlich vielleicht diese 2, 3 Weinhändler, mit denen man seit ganz langem arbeitet, die einen gut kennen und die dann auch tatsächlich sagen, du pass mal auf, wir bringen dir was vorbei oder wir schicken dir das. Das ist was ganz Neues, was anderes. Mhm. Und das hilft manchmal auch, ehrlich gesagt, relativ viel. Wenn man gute Händler hat, die einen verstehen, einen nicht nerven, wenn man nichts braucht, sondern aber wenn es was Neues gibt oder neue Ideen oder die wissen, das mag man gerne, die dann einfach einem das zukommen lassen oder mal kurz durchklingeln und sagen, du pass mal auf, das ist das Neueste dort und dort, hast du sicher nicht probiert oder noch keine Zeit gehabt, wir schicken es dir einfach. Das ist dann auch wieder die andere schöne Seite.
Finde ich toll. Also die Interaktion mit den Händlern oder wenn man mit denen auf Augenhöhe kommunizieren und die einen bereichern können und es geht nicht rein um diese Handelsgeschichte, ist das etwas sehr Bereicherndes. Also auch was einen über viele, viele Jahre dann begleitet, wo man auch eine ganz eigene Beziehung letztlich zu den Händlern aufbaut. Weil du gerade das Alter angesprochen hast. Du bist jetzt ja schon einige Jahre in der Branche, aber ich fand das so interessant zu hören, wie du eigentlich da reingefunden hast, also mehr oder weniger ja richtig aus der Leidenschaft heraus.
Ja, dem ist so, ja.
Also du warst ja schon fertig, also du hattest ja schon einen Beruf gehabt und kamst dann zur Bundeswehr.
Ja, genau.
Und dann kam die Gastro.
Ja. Ja, genau, weil es das Restaurant war, wo meine Eltern einmal in der Woche beim Essen waren. Die hatten ganz, ganz früher auch mal einen Michelin-Stern. Und da bin ich quasi als Kind auch drin aufgewachsen eigentlich. Und
ach, schön.
Dann eben das Thema, ich habe ja zuerst mal Feinmechanik und Werkzeugmacher gelernt. Und dann bei Bundeswehr und derzeit habe ich eben, ausgeholfen bei den im Restaurant. Und dann war doch dann die Entscheidung, ich glaube, das ist mein Ding. Das mache ich. Mhm. Und ich durfte auch von Anfang an alles machen, weil das Thema Wein fand ich vorher schon spannend, vielleicht ja auch, weil ein Teil der Verwandtschaft aus dem Markgräflerland kommt, wo man schon mal als Kind auch zwischen den Weinbergen rumgelaufen ist. Mhm. Und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und ich sag ja, so ganz auf den Mund gefallen war ich noch nie, auch wenn ich relativ ruhig bin. Aber es war tatsächlich dann auch dieses Thema, dass ich tatsächlich in meinem, es war glaube ich das zweite Lehrjahr, also ich musste nur 2 Jahre ja lernen, weil ich ja schon 2 Ausbildungen hatte. Aber ich habe dann einfach wirklich dann spontan Gerd Aldinger angerufen und gesagt habe, ich will ein Degustationsmenü. Was eigentlich zu der Zeit fast niemand gemacht hat.
Und also war es direkt Wein oder war es erstmal die Leidenschaft am Gast geben oder an den Gästen selber?
Nein, der Spaß, die Freude, die Leidenschaft, im Restaurant zu sein, Gäste reinkommen zu sehen, dass die zufrieden sind, glücklich am Tisch und lachen und Spaß haben. Und auch so wieder rausgehen, dass es komischerweise liebte ich schon immer.
Und wann kam der Wein dazu?
Der kam eigentlich automatisch. Das lief irgendwie nebenher. Das kam irgendwie ganz automatisch nebenher, weil ich dann von Anfang an das in die Hand genommen hatte oder in die Hand nehmen durfte. Von der Familie aus. Und die haben gesagt, ja, dann mach doch. Kauf du den Wein, mach die Weinkarte. Ich hatte mich ja davor schon damit beschäftigt, aber nie in dem Sinne es so intensiv zu machen oder so, wie es dann alles gekommen ist.
Aber hattest du da ein Vorbild? Hattest du jemand, wo du gesagt hast, ich möchte das wissen, was der weiß? Oder jemand, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm Jochen, so trinkt man ordentlich Wein oder so wird das gemacht oder damit kombiniert man Wein, weil es ist ja auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob es überhaupt Naturbegabung ist, aber nicht selten Initialzündung, dass man es gut findet, wie es jemand anderes macht.
Meine Schöne ist, ich durfte ja Gott sei Dank immer schon gut essen gehen, auch mit meinen Eltern oder und bin es gewohnt gewesen oder bin es gewohnt, auch dementsprechend in Restaurants zu essen. Und das war immer schon als kleines Kind für mich die größte Freude, gut essen zu gehen. Oder ich habe auch immer alles gegessen. Es gibt nichts, was ich nicht gegessen habe, auch als Kind. Und vielleicht wächst man da einfach so in das ganze Thema rein. Und wenn man sich dann intensiv damit beschäftigt, ja, es gab eigentlich so ganz am Anfang keinen, es ist Blaubeuren, das ist einfach hier auf dem Land, da gibt es niemanden, der viel Weinkompetenz hatte oder was auch immer. Es war einfach selber alles so ein bisschen für mich erarbeitet oder erlesen oder probiert. Natürlich, es gab früher, die gibt es ja immer noch, aber das war schon jemand, der mir extrem viel gezeigt hat. Das in Ulm gibt es die Weinbastion. Der Herr Kretschmer, der ist jetzt da nicht mehr, aber das war schon am Anfang ja die große Institution dort. Ist auch einer der für mich am Anfang der faszinierendsten Weinläden gewesen, oder ein Laden ist es ja nicht. Es sind diese alten Gewölbe in der in Ulm, in der Donaubastion. Und er hat mir unglaublich viel erzählt und erklärt und mich probieren lassen in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe oder auch sogar in der Ausbildung. Der hat wirklich gemerkt, oh, der hat Spaß daran und dem helfe ich jetzt.
Findest du, man braucht so jemand oder kann man sich auch selber in der Welt des Weines so zurechtfinden?
Ach, natürlich kann man sich, wenn man das Thema liebt und interessiert, kann man sich schon vieles erlesen, aber ich glaube, wenn eine Person da ist, die Erfahrung hat, die selber in den Regionen war, wo du selber am Anfang noch nie warst, der bringt es, wie du als Sommelier oder wie du es ja auch machen würdest, ganz anders rüber. Der kann dir ganz andere Sachen erklären, wie die trockene Materie, was in einem Buch steht. Da, wenn dann jemand mit Freude sowas erklärt oder dir die Landschaft erklärt und warum, was da passiert, das ist ja ganz, ganz anders und du saugst das ja auf, du greifst ja das Thema ganz, ganz anders. Und der hat am Anfang, doch, der hat mir eigentlich schon relativ viel erzählt.
Konntest du das schon weitergeben? Hast du ein Ziehkind gehabt, wo du sagst, der hat mich eine Zeit lang begleitet und ich finde es toll, was aus dem geworden ist?
Ja, in dem Sinne, ich kenne Marco schon ganz lange. Mit dem hattest du ja erst ein kleines, nettes, cooles Gespräch. Ich habe einen ganz lieben Freund, das war dann erst später, er ist Grieche, der hat beim Fürst zu Hohenlohe auf dem Weingut ein Praktikum gemacht. Und ich habe ihn einfach in die Richtung Sommelier gezogen, habe ihm alles erklärt. Er war dann auch Sommelier im Borlack in Zürich. Und mit Vitamin B kann man überall die Leute hinbringen oder... Also wo ich jünger war, habe ich das in dem Sinne nicht gehabt. Also, dass ich jemand hatte, den ich irgendwo hinbrachte. Ich helfe nur immer gerne. Ich erkläre jedem gerne was. Ich habe ja eine Zeit lang die Weinkantina gemacht in Haidhausen. Und die Astrid Löwenberg, die Leiterin der Sommelierschule, die hat mir immer ihre ganzen angehenden Sommeliers geschickt. Und so mit dem Thema... Passt auf, ihr lauft jetzt darüber zu Jochen. Was er bei uns nicht kapiert hat, erklärt euch Jochen. Ja, schön. Das war wirklich so. Und das war einfach, ja. Das hat immer so viel Freude gemacht, mit denen was aufzumachen, ihnen was zu erklären, wo man vielleicht mal auch ein bisschen mehr wusste. Oder man das Thema anders rüberbringt, wie vielleicht, wenn die da eben auf ihren Stühlen sitzen und zuhören müssen. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn es immer entspanntere Atmosphäre ist, dann saugt man mehr auf, dann nimmt man das viel besser auf.
Es gibt in jeder Branche Kultfiguren, also Personen, die man einfach kennen muss. Und wenn man sich mit Spirituosen, wenn man sich mit Rum beschäftigt, dann ist der Großmeister Giorgio Mellis ein absoluter Begriff. Der Meister hinter Ron Robles Viejo, dem wohl bekanntesten und wohl besten Rum Venezuelas. Der erfahrene Maestro Ronero, Giorgio Mellis, ist der Kopf und das Herz bei der Rumherstellung von Ron Robles Viejo. Mit fast 60, ja wirklich 60 Jahren Erfahrung in der Branche hat sich Mellis als einer der führenden Köpfe bei der Rumproduktion etabliert. Sein tiefes Verständnis für die Chemie hinter dem Destillationsprozess und seine Leidenschaft für Rum haben es ihm ermöglicht, einige der feinsten Rumsorten der Welt zu kreieren. Mellis unermüdliche Suche nach der Perfektion ist in jedem Tropfen Ron Robles Viejo spürbar. Und seine Handschrift ist in den Nuancen und den Geschmacksprofilen der Rums unverkennbar. Nach dem Abschluss als Chemieingenieur an der Universität in Zentralvenezuela im Jahr 1966 begann Mellis sofort seine Karriere in der Rumproduktion und hat seitdem unermüdlich daran gearbeitet, die Kunst der Destillation zu verfeinern. Sein außergewöhnliches Können wurde mehrfach durch internationale Auszeichnungen bestätigt, die die Qualität und die Einzigartigkeit von Ron Robles Viejo anerkennen. Sein Wissen gibt der heute 88-jährige Maestro Ronero Giorgio Mellis an seinen 65-jährigen Schüler weiter, der ihn seit 10 Jahren begleitet und aber auch erst in 5 Jahren fertig ausgebildet sein wird. Die venezolanische Rumherstellung hat eine lange Tradition und zeichnet sich durch ihre Hingabe zur Qualität und Handwerkskunst aus. Im Herzen dieser Tradition steht Ron Robles Viejo, ein Premium-Rum, der durch seine unverwechselbare Kombination aus Eleganz, Komplexität und Authentizität besticht. Mit den Wurzeln in Yaracuy, einer Region, die für ihre fruchtbaren Böden und das ideale Klima bekannt ist, hat Ron Robles Viejo es sich zur Aufgabe gemacht, den besten venezolanischen Rum zu produzieren. Yaracuy, im Zentrum Venezuelas gelegen, bietet ideale Bedingungen für den Anbau von Zuckerrohr, dem Hauptbestandteil für die Herstellung von Melasse, die zur Rumproduktion verwendet wird. Aber mehr dessen, neben der traditionellen Handwerkskunst, legte Ron Robles Viejo großen Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Produktionsmethoden und bemüht sich, seine ökologischen Fußabdrücke zu minimieren. Dies umfasst die schonende Nutzung natürlicher Ressourcen sowie die Reduktion des Energieverbrauchs während der Destillation und Reifung. Zuckerrohr wird auf verantwortungsvolle Weise angebaut, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und das lokale Ökosystem zu schützen. Außerdem engagiert sich das Unternehmen für faire Arbeitsbedingungen und bietet seinen Mitarbeitern eine sichere und lohnende Arbeitsumgebung. Und wahrscheinlich merkt man das diesem Rum an, denn so ein besonderes Produkt lebt immer von dem Menschen. Der Herstellungsprozess beginnt mit der Auswahl von Zuckerrohr von höchster Qualität, das in Yaracuy angebaut wird und unterliegt strengsten Vorschriften, die das Alter und die Inhaltsintegrität jedes produzierten Fasses sicherstellen. Der Ron de Venezuela DOC, also ein Qualitätssicherungssystem, was man gut mit der französischen AOC vergleichen kann, wurde 2003 als erster seiner Art ins Leben gerufen und zertifiziert die Herkunft, das Mindestalter und den Alkoholgehalt. Ron Roble Viejo wird nach der spanischen Methode zu 100% aus Zuckerrohrmelasse produziert. Die entstandene Melasse weist eine geringe Mineralität auf, was sich positiv auf die Reinheit und die Klarheit des Rums auswirkt. Ein sorgfältig kontrollierter Fermentationsprozess und die Destillation in einer modernen 5-Säulen-Anlage gewährleistet, dass nur die reinsten Alkohole für die Reife ausgewählt werden. Dabei wird besonders auf die Trennung des Herzens und des Alkohols von den Herzentails geachtet, um unerwünschte Nebenprodukte zu vermeiden. Ein zentrales Merkmal von Ron Roble Viejo ist die traditionelle Reifenmethode, bei der kein Rum nachgefüllt wird, um den natürlichen Verlust durch Verdunstung, den sogenannten Angel Share, zu kompensieren. Diese Praxis, gepaart mit den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht und der hohen Luftfeuchtigkeit in der Region, sorgt dafür, dass die Fässer herausragende Aromen und Geschmacksrichtungen entwickeln. Ein herausragendes Merkmal von Ron Roble Viejo ist die Transparenz. Es wird stets das tatsächliche Alter des jüngsten Rums in der Jahrgangskuvée angegeben, was ein hohes Maß an Authentizität gewährleistet. Der Rum enthält extrem wenig Zucker, nur ganze 0,6 Gramm, was minimal im Vergleich zu anderen Rums ist, und enthält keine Zusätze von Aromen. Nur ganze 4 Qualitäten füllt das Haus ab. Den Ron Roble Maestro, der brandneu 2022 veröffentlicht wurde und dessen Rums mindestens 6 Jahre in amerikanischen Bourbonfässern reifen durften. Es gibt den Ron Roble Ultra Anejo, einen Vintage-Rum in einer limitierten Auflage, dessen Rums 12 Jahre sowohl in amerikanischen Bourbon als auch in spanischen Sherryfässern, die mit PX, mit Petrochemnitz belegt wurden, reifen darf. Es gibt den Ron Roble Safra, ein 15 Jahre alter Vintage-Rum mit einer extrem begrenzten Produktion auf 1000 Flaschen pro Jahrgang, der ebenfalls in Petrochemnitz-Fässern reifen durfte und nur in 1,75 Liter Flaschen abgefüllt wird. Also perfekt für einen schönen Abend zu zweit. Und es gibt meinen absoluten persönlichen Favoriten, und das ist der 8-jährige Ron Roble Extra Anejo mit einer Reifezeit von mindestens 8 Jahren in amerikanischen Bourbonfässern und einem Charakterbild, das einen dahinschmelzen lässt. Die herrliche Ausgewogenheit zwischen reifer Präsenz und safter Fruchtigkeit ist unbeschreiblich. Am Gaumen präsentiert er sich trocken, sanft, aber trotzdem kraftvoll. Seine ausgeprägte Mineralität wird durch eine wahrnehmbare Säure ausgeglichen. Karamell- und Vanillenoten sind rumtypisch, sehr präsent und gehen in einen mittellangen bis extrem langen Abgang über. Abgefüllt werden die Rums in italienischen exklusiven Flaschen, verschlossen mit spanischen Korken, mit metallisch und handwerklichen Papieretiketten versehen und singulär verpackt. Vielen Dank für dieses tolle Produkt und vielen Dank dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wem ich am Anfang gerne geholfen habe, das hat sie auch wunderbar ja gesagt, ist Maria. Ja, unterstützt ja, aber so richtig jemand irgendwo in die Richtung gezogen, eigentlich nicht. Aber immer
ja,
doch, da
ich glaub, gewesen. So einige, wie du es gerade schon skizziert hast, manchmal ist ja auch so dieses unbewusste Prägen oder Begleiten mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, wo man erst Jahre danach dann irgendwie erfährt, welche Ausstrahlung man eigentlich oder welchen Einfluss man eigentlich auf diese Leute hatte. Und das finde ich manchmal sehr berührend. Ist es bei dir nur Wein oder gibt es irgendwas, was du mit Wein gleichsetzen würdest, was dem Wein durchaus nahe kommt?
Ich glaube, das ist, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es ist, man kann nicht unbedingt das andere mit dem anderen vergleichen, aber für mich ist zum Beispiel auch, ich mag zum Beispiel totales Kontrastprogramm, ich gehe unglaublich gerne in die Oper. Das ist ja im Prinzip auch der gleiche Genuss und man muss auch die Musik verstehen können und was dahinter steht, ist ja ähnlich wie bei Wein auch. Man muss ein Verständnis aufbringen und auch für die Stilistiken. Eigentlich ist es so ähnlich, finde ich ein bisschen.
Also ich finde auch, dass man das durchaus miteinander vergleichen kann, dass man es unbedarft genießen kann auf der einen Seite und man einen eigenen Zugang dazu finden kann. Das geht beim Wein so, es geht auch bei der Oper so. Aber je mehr man weiß, umso mehr tiefsinniges Vergnügen kann man damit leben und kann man umso mehr Informationen oder umso mehr Eigenerfüllung kann man letztlich da heraus rekrutieren. Das ist bei Wein und bei Oper gleichermaßen. Ich finde auch, man kann sich mit zu viel Wissen auch zu leicht daran stören. Also wenn du jetzt zu viel über den Wein weißt, dann fängst du ja an, irgendwann die Fehler zu suchen. Du fängst an zu danach zu probieren, ob er wirklich deinen Erwartungen entspricht. Und so ist es bei einer Oper auch. Wenn du um den Dirigenten weißt, um die Aufführung, um die Inszenierung, um das Opernhaus selber, fängst du ja immer an, erstmal abzugleichen. Du versuchst zu eruieren, ja, ist es heute wirklich, haben die wirklich alles gegeben, wo waren die Fehler, war es der richtige Rhythmus, war es die richtige Taktfrequenz oder was auch immer. Und also man kann die Dinge sehr, sehr gut miteinander vergleichen. Also da gehe ich völlig konform. Ist Musik sonst für dich ein Thema?
Ja, ich mag es allgemein gerne, also Musik. Ich bin aber ja eher so der Klassikmensch eher. Das ist auch, da meine ich auch, ich musste am Anfang auch so, ich habe einen ganz lieben Freund, der ist leider inzwischen verschwunden, der war ein sehr bekannter Cellist und ich konnte nie mit 12-Ton-Musik was anfangen. Ja, das ist vielleicht so, wie wenn man abgedrehte Weine trinkt, die man überhaupt nicht versteht. Und wenn man da eine Erklärung dafür bekommt, dann funktioniert das. Darum finde ich den Vergleich eigentlich ganz gut so, für mich zumindest.
Mhm. Auch die Kombination von Wein und Musik? Also könntest du es miteinander kombinieren oder ist das dann wieder fast zu skurril?
Ja, und es gibt sogar ein Thema. Wir hatten das mal, ich habe ja mal auf Schloss Elmau gearbeitet und da gibt es ja immer diese unglaublich schönen Konzerte und wir hatten tatsächlich auch Abende, da war wirklich, da gab es den passenden Wein zu der Musik, die was aufgeführt wurde. Es gab tatsächlich den passenden Wein zur Musik.
Wonach sucht man den aus? Also hast du den denn ausgesucht oder wurde das vom Veranstalter vorgegeben? Nee,
das war, ja.
Wonach sucht man den aus?
Ja, man hört sich einfach mal an, was gespielt wird und versucht eben einen Wein zu finden, der dazu passt. Ob es jetzt barock ist, dann holt man halt so ein bisschen vielleicht was Fülliges, ein bisschen so fruchtig, kräftig, so was so opulent, üppig ist, was einfach zu Musik passt oder was so Leichtes, Beschwingtes, Weißes, was einfach, wo der Wein schon im Glas irgendwie spielt, mit seiner Frucht, mit seiner Nase, was einfach Laune macht. Mhm. Ich finde es sehr spannend. Ich hatte das auch mal mit beim Juwelier hier in München, wo wir bei einer Präsentation zu den Farben der Diamanten die passenden Weine zu den Steinen ausgesucht haben, was gar nicht einfach ist, wenn du so roséfarbene Diamanten hast oder gelbe oder blitzblanke. Ja, das hatten wir auch mal alles. Das war sehr spannend.
Also es ist schön, wie so ein Raster mit einmal angeworfen werden kann, wenn du gerade sagst, die und die Diamanten, welchen Wein würde ich dazu nehmen? Also dass man anfängt, auch diese Diamanten, die eigentlich sehr kühl sind, zu fühlen und denen dann irgendwo auch Wärme schenkt und mittels des Weines wahrscheinlich denen dann auch Wärme schenken kannst und einen anderen Tiefsinn. Geht das bei dir rein emotional, so auf einer emotionalen Ebene oder ist das dann technisch, Wissen, das Abgleichen?
Ja, ich glaube, du musst, wenn du so einen Stein vor dir liegen hast und den anschaust oder dann war ja natürlich zuerst die Idee, der Wein sollte farbtechnisch ähnlich sein wie der Stein, was natürlich auch immer eine Herausforderung ist, aber dann hast du doch irgendwie ein Gefühl für diesen Stein oder das ist ja nicht kalt, im Gegenteil. Dann überlegst du dir wirklich, Champagner passt doch zu dem am besten. Oder weil es so rüberspiegelt. Das ist, so Aufgaben finde ich schon sehr, sehr reizvoll. Vor allem macht es natürlich Freude, weil es auch optisch ja immer was Wunderschönes ist. aber die Aufgabe allein jetzt passend zum Stein einen Wein zu finden, der den Stein widerspiegelt, war sehr, sehr spannend.
Ist es bei Speisenkombinationen genauso, dass du sagst, ich versuche das irgendwie anzuführen und auszukleiden? Also hast du da einen dominanten und einen devoten Partner oder sollen die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren oder wie gehst du daran?
Also ich finde das Allerwichtigste ist, im Vordergrund steht definitiv das Gericht, aus der Küche auf den Teller kommt und der Wein soll es wirklich begleiten. Ich hasse nichts mehr wie diesen Kampf, den, Entschuldigung, viele Sommeliers machen. Ich kämpfe gegen die Küche. Ich muss jetzt beweisen, wie toll meine Weine sind und sie töten das Gericht und alles, was auf diesem Teller ist.
Oh, wow, gibt es das?
Ach, das kann mal passieren.
Da bist du, ja, das ja, das passieren kann, aber das ist ein Sommelier, das gewollt ausspielt und sagt, er braucht die Präsenz oder er ja, muss da, sich plakativ da darstellen.
Da hängt man sich immer weit aus dem Fenster, ich weiß, aber ja. Es gibt schon einiges, wo es eben schon, ich mag eben, ich mag es nicht unbedingt, also laut ist falsch, aber der Sommelier ist, er hilft, die Küche macht sich Gedanken, also mache ich mir auch Gedanken, wie unterstütze ich das Gericht, wie begleite ich es oder vielleicht, wenn jetzt irgendwie brutale Schärfe oder was Fettes dabei ist, wie gebe ich dem Gericht vielleicht ein bisschen Leichtigkeit dazu? Aber wichtig, das Thema heißt ja Weinbegleitung und nicht ein Kampf. Das finde ich
oder war ein Hauptdarsteller.
Ja. Nein, ist es nicht. Beide haben die gleiche Daseinsberechtigung und sollen miteinander spielen und das ist einfach meine Meinung. Und wenn dazwischen ein Glas Wein ohne etwas kommt, dann hat das natürlich auch seinen Sinn.
Welche aktuelle oder historische Person, findest du, hat am meisten für den Wein oder für die Kulinarik getan? Also gibt es da jemanden, den du verehrst?
Wir haben in Deutschland natürlich schon absolute geniale Sommeliers, die viel bewegt haben, ob das der Frank ist oder auch der Bernd Kreis früher. Ich glaube, an wem niemand vorbeikommt, wenn man Kulinarik sagt, dann ist und bleibt das Eckhard Witzigmann. Mein Gott, das, was
dieser Mann... Unfassbar erstaunlich, welche Präsenz er noch hat, ne? Also es ist großartig.
Ja, und was er erreicht hat und wie er das alles erreicht hat und wie präsent er auch heute noch ist. Ich finde es schon ganz, ganz groß. Weil für mich jemand war, der mir auch extrem viel gezeigt hat, wo ich glaube, nirgends habe ich so viel über Wein gelernt, ist natürlich bei Otto Geisel. In der Zeit im Victoria in Bad Mergentheim. Ist halt so unglaublich, was da an großem, an Bordeaux Piemont aufgegangen ist, was ich probieren durfte.
Glaube ich,
ja. Mit seinem unglaublichen Wissen mir viel erzählt hat und auch das heute noch tut. Und da ist auch, das ist schon grandios. Und vor allem, wie viel Winzer ich kennenlernen durfte oder dort getroffen habe und dort auch so ein bisschen trotzdem freie Hand hatte und immer noch einer meiner Lieblingsweine habe ich dort kennengelernt, mit dem ich vorher nie was anfangen konnte.
Und das ist, wenn ich fragen darf?
Ich liebe Clos de la Coulée-Serin von Nicolas Joly.
Großartig.
Ja, und er hatte halt diese 97er, 98, 99er. Das hat man auch bei Jan noch ein paar Flaschen später gehabt. Und das war für mich der größte Spaß, den zwei Tage oder einen Tag vorher in die Karaffe zu geben, zugedeckt irgendwo in eine Ecke stellen und dann irgendein Spiel zu haben mit irgendeinem Gast, der dann kam. Nee, das ist immer noch das ist für mich eine der ganz, ganz großen Sachen an Wein. Aber ich finde schon, Otto ist da schon ganz, ganz großes Kino in der Richtung mit seinem unglaublichen Wissen über alles.
Ja. Und vor allen Dingen auch über all die vielen Jahre, dass er das so beständig präsentiert hat und immer wieder eine Neudefinition für sein Wissen, für seine Person, für sein Engagement gefunden hat und sich immer weiterentwickelt. Also finde ich auch großartig. Jetzt hast du ja einige schon Stationen in deinem Leben. Gibt es irgendwas, wo du völlig unverbindlich gerne nochmal Wein empfehlen würdest, sei es für einen Tag oder für eine Woche, für ein Jahr? Nastasch, du sagst, in so einem Laden fände ich das mega cool.
Ja, ich war jetzt ja erst vor ein paar Tagen mal wieder in Friedrichsruhe bei der Küchenparty, was auch ganz spannend war. Ja. Aber, und ich hätte auch nie immer ein Problem. Ich würde sofort wieder bei Jan was machen, helfen oder was. Das ist einfach so ein Thema, was ich einfach ganz, ganz groß finde einfach. Aber auch vielleicht irgendwie mal, weißt du, so ganz, ganz, was ich in dem Sinne noch nie gemacht habe, vielleicht auch mal so, so richtig, so klassisch, so, keine Ahnung, in einer Auberge Lille oder vielleicht bei Alain Ducasse oder die, dieses, das ganz, ganz klassische, der ganz klassische Service, das ist, finde ich schon ein großes Kino. Ich liebe ja sowas. Auch wenn ich der Zurückhaltende bin, aber ich finde in dem Rahmen dieses traditionelle, davor habe ich heiden Respekt und schätze es sehr.
Na, würde es nicht noch mehr und noch besser zu dir passen? Weil ich hätte fast die Vorstellung, dass je klassischer der Service ist, umso zurückhaltender muss die einzelne Person sein. Also umso zurückhaltender ist dann letztlich auch der Serviceangestellte, der Sommelier, der Restaurantleiter. Wenn man so als Gesamtteam mit einer gewissen Devotheit dem Gast gegenüber eine Bühne bietet. Und daher wäre ja das eigentlich genau das Richtige für dich, so ein Restaurant, so ein Laden.
Ja, ich sag ja mit so etwas, diese klassische, ja, devot ist in dem Falle auch nicht negativ von dir jetzt, finde ich.
Finde ich auch nicht, also.
Aber ja, ich finde es schon sehr schön, weil man kann ja trotzdem überzeugen und Spaß für sich selber haben und auch dem Gast gegenüber, aber so dieses ganz, dieses zurückgenommene, feine, finde ich, hat schon unglaublich viel Spannung für mich. Ich mag das schon sehr.
Ist es auch so bei Weinläden und Weinbars? Also hattest du mal einen Weinladen, eine Weinbar, die dich nachhaltig beeindruckt hat, außer die Weinbastion, die du gerade schon erwähnt hast?
Was ich früher einfach extrem gern mochte, war eben, wenn ich nach München gekommen bin, ist der erste Weg war vom Bahnhof in Geisels Winothek.
Ja, schön.
Ich finde, das ist schon so eine, mit dem Robert Zeller da als Gastgeber oder einfach das, was es dort an Wein gab und wie das gelebt wird oder wurde. Ja, das fand ich schon, und es war auch ja eher wieder dieses Klassische, nicht über
ja, total.
Ladene einfach. Das fand ich schon einer der schönsten Plätze, um anzukommen und auch um Wein zu trinken.
Ja.
Das finde ich schon.
Gehe ich völlig konform. Hat mich auch immer, immer nachhaltig beeindruckt. Also ganz, wirklich ganz großartig.
Ja, ich weiß ja nicht, sonst, ja, es gibt viele, aber das war so etwas, was immer beeindruckend war. Also, und wenn du auch sagst, du hast dich da wohlgefühlt, vor allem man hat sich immer wohlgefühlt.
Ja. Auch diese eigentlich völlig konträre Atmosphäre, dieses Holzgetäfelte, was ja so intuitiv war nicht, also gar nicht so zu Wein passt, aber irgendwie dann doch passte. Die haben es passend gemacht und die haben es aufeinander abgestimmt. Finde ich, ja.
Ja, und diese unglaubliche Weinkarte ja auch dort.
Großartig, und, wow, ja.
Das ist halt, ja, wenn man über Jahrzehnte sammelt und was dann zustande kommt. Und ja, das ist schon faszinierend. Natürlich gibt es genügend, wenn wir im Hündchen sind, auch, mein, das Grapes ist einfach so inzwischen eine kleine Institution geworden.
Was ist Wein für dich?
Wein hat schon was mit Leben, mit Freude, mit Genuss zu tun. Es hat auch extrem viel mit Kultur zu tun, finde ich. Weil da so viel dahinter steht und es ist ein Thema, was nie langweilig wird und immer spannend bleibt einfach. Ja.
Und in ein Wort gekleidet? Kann man das in ein Wort pressen oder ist es beim Wein unmöglich?
Freude?
Freude, schön. Freude.
Ja. Wein ist.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein?
Schwierig. Nein, ich glaube nicht.
Ist ja Lebensinhalt dann irgendwo geworden, wahrscheinlich über die vielen Jahre.
Ja, irgendwie doch, ich glaube ganz automatisch, dass man, egal wo man hin, man hat überall die Augen offen und guckt, egal ob man einem Laden vorbeiläuft oder was, aber wenn da Weinflaschen stehen, dann ist der Weg einfach mal kurz dahin, auch wenn Freunde das manchmal immer vielleicht auch nervig finden, weil sobald ich irgendwas sehe, muss ich da mal kurz hingucken oder ich kann mich auch in eine, wenn mich alle nerven, eine Weinkarte versenken und habe dann meine Ruhe. Nein, ja, das ist das Schöne manchmal. Und ja. Nein, natürlich ist es so ein großer Teil des Lebens einfach geworden.
Aber hast du nur einen Ausgleich? Also Oper hast du ja vor uns skizziert, aber gibt es ja, noch andere Sachen, die du
liebst, magst? Also für mich ist am wichtigsten, ja, das Schönste ist für mich, entweder zu Freunden zu fahren oder sie sind hier und man kocht zusammen, man geht vielleicht ein bisschen raus, spazieren, unterhält sich. Für mich sind Freunde einfach das Wichtigste dann. Weil, schön. Und dann kann ich auch abschalten. Ich habe auch mir angewöhnt, wenn Freunde da sind oder wenn ich frei habe, kann sein, mein Handy ist stumm geschalten, liegt irgendwo in der Ecke und es wird den ganzen Tag nicht angerührt. Also dann hat einfach das ganze Thema Priorität und für mich ist das der größte Ausgleich, mit Freunden zusammen zu sein und zusammen kochen oder vielleicht auch spazieren gehen oder zusammen, ja, auch mal tatsächlich irgendeinen tollen Park anzuschauen oder eine schöne Ausstellung. Optionen gibt es genügend, aber das ist für mich der Ausgleich. Ehrlich gesagt, Sport habe ich, glaube ich, seit langem keinen mehr gemacht. Und das ist auch keine faule Ausrede, dass man keine Zeit dazu hat, weil für Sport hätte man immer Zeit, egal wie man arbeitet. Aber ja, ehrlich gesagt, bin ich da einfach zu faul dazu.
Ja. Und grundsätzlich eher Filmtyp oder Buchtyp? Also schaust du dir, wenn du 2 Stunden abends Zeit hast, lieber einen Film an oder vergräbst du dich mit dem Buch in die Ecke?
Also ich bin froh, wenn ich mal in aller Ruhe das lesen kann, was sich irgendwo stapelt, auch an Zeitschriften oder ein tolles Buch. Es kann schon passieren, wenn ich nicht denken will, gar nichts, dann schalte ich einen Fernseher ein. Aber ich glaube, dass der hier eigentlich so selten eingeschalten ist, den braucht es eigentlich gar nicht. Also ich habe lieber ein Buch in der Hand und Blätter. Das ist auch so wie eine Weinkarte. Ich mag, auch wenn es viele machen, ich mag keine Weinkarte auf einem Tablet haben. Aber vielleicht bin ich dazu
auch einfach. Auch grundsätzlich mehr der analoge Typ oder jetzt nur bei Weinkarten oder bei Büchern, dass du da das Analoge präferierst?
Ja, das
klar, ein Handy hat jeder, ein Terminplaner hat jeder, aber sonst bist du da Technik-Freak und
ich bin auch jemand, der ich bin auch jemand, der mir alles in ein Notizbuch schreibt oder schön. Termine absolut tatsächlich auch, okay, sie sind im Handy drin, gut, aber bei mir gibt es immer irgendwelche Post-its oder irgendwas im Notizbuch drin. Ich schreibe auch meine Weinnotizen nicht aufs Handy oder aufs Tablet oder so. Ich mag das geschrieben haben. Jeder muss ein Laptop oder was auch immer haben, da kommt man nicht drum rum, man muss auch sich damit auskennen, aber ich schreibe lieber und ich lese lieber und ich blätter lieber.
Gab es für dich einen Wein des Lebens? Also einer, der dich nachhaltig beeindruckt hat? War es der Collet Serein vom Otto Geisel oder war es doch
ja,
was anderes?
Ja, das ist immer noch so. Nein, das war einfach, auch wenn ich da eigentlich schon viele Jahre das Thema Wein ja gemacht habe, aber als ich das zum ersten Mal so bewusst, als er es aufgemacht hat und ich war da völlig fasziniert und es ist heute noch einer absoluten Lieblingssachen Weine, weil keine Flasche ist gleich, es ist immer Spannung da, du weißt nicht, was passiert, jede Farbe ist anders, das ist so absolut was Geniales, ja, das ist schon.
Auch das Interessante ist, in unserer eigentlich genormten Uniformgesellschaft sowas großartig ist. dass man eben mehr oder weniger Wundertüten in den Flaschen hat. Man weiß nicht, worauf man sich einlassen kann. Jedes Jahr ist gravierend unterschiedlich. Und die Weine haben eine ganz eigene Individualität, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Habe ich genauso empfunden, ja.
Ja, und so extrem individuell auch. Und das ist nicht, und das ist nicht wie vielleicht heute auch Orange oder irgendwie. Das ist einfach eine ganz andere Welt für sich und das fasziniert mich. Gut, ich hatte ja vor, wann ist es jetzt her? Auch schon vor 2 Jahren, 2,5 Jahren durfte ich ja diese grandiose, eine große Bordeaux-Verkostung vorbereiten. Das war natürlich auch spannend. Also da war Großes dabei, war alles, alle großen Bordeaux 1982 aus 6 Liter Flaschen.
Wow.
Alles, was da war.
Mhm.
Und das habe ich mit Stéphane Thuriot zusammen gemacht. Und das war schon grandios. Und dann gab es eben dazu, da war ich sehr fasziniert, ein Zahlendreher. Und dann gab es das Ganze aus 1928.
Ach Gott.
Krass. Und da war absolut faszinierend 28er La Mission Aubryon. Der stand noch in der Flasche, der war noch so unglaublich gut. Da war ich auch fasziniert, wie
ja, Wahnsinn.
So etwas noch so, die Flasche habe ich auch hier daheim.
Ach schön.
Die habe ich mitgenommen. Ja. Nein, so etwas bin ich auch fasziniert, weil wann darfst du sowas probieren oder trinken?
Und zeigt, wie zeitlos Wein eigentlich ist. Wow, ja. Gab es eine Speisen-Wein-Kombination, die dich mal irgendwie richtig abgeholt hat, mitgenommen, beeindruckt hat? So dieses Once-in-a-Lifetime-Gefühl?
Aber ja, tatsächlich, ich glaube, eine der schönsten Kombinationen war tatsächlich, wir sind wieder beim Thema, Jan, er hatte einen Carabiniero mit so ein bisschen so asiatisch gemacht und dazu hat man 2012 Sauvignon Blanc 500 von Winning. Und das war so eine unglaubliche Kombination, dieser gereifte Sauvignon Blanc, den es ja so in dem Sinne auch, den man nicht mehr kaufen konnte, mit diesem Carabiniero. Das war schon, da hat es richtig geknallt im Mund. Also, das war grandios, ja. Das war schön.
Den Wunsch, Winzer zu werden, hattest du den auch schon mal oder noch nie?
Nein, nein.
Nee.
Also nicht, weil ich zu faul bin. Ich laufe unglaublich gerne im Weinberg rum. Ich schaue mir das gerne an. Ich, da habe ich keine Gäste. Also ich bin, ich brauche einfach.
Ja,
es ist schön. Ich mag auch Natur, aber und das Ergebnis, was der Winzer da reinbringt. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Thema. Oder da, nicht, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde, aber nein, ich brauche einfach dieses Restaurant, die Gäste, die Kommunikation vor allem. Natürlich kann man auch mit Reben kommunizieren, aber nein, das ist nicht schlecht gedacht jetzt, sondern aber ich brauche einfach, ich brauche meine Gäste. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Aber hast du eine Lieblingsweinregion?
Ich bin tatsächlich sehr deutschlandlastig in der Richtung und als Schwabe stehe ich natürlich hinter Württemberg, das ist ganz klar so, aber und ich liebe Franken, weil ich eben dieser Mensch bin, der für sein Leben gern Silvaner trinkt, weil ich es einer der schönsten Rebsorten finde, aber ich fühle mich auch in der Mosel extrem wohl. Das ist einfach, ich mag die Menschen auch, wie die leben, wie die sind und über den Wein braucht man da nicht viel reden an der Mosel.
Spiegeln die Weine immer die Menschen? Also dass der württembergische Wein deswegen, also losgelöst vom Terroir oder von allem Möglichen, dass der württembergische Wein so ist, weil die Schwaben so sind oder der Moselaner Riesling so ist, weil die Moselaner so sind?
Ja, mein Gott, Sie sind ja eigentlich, sie haben guten Humor an der Mosel. Es ist die, sie essen, trinken gern. Sie haben eine gewisse Leichtigkeit oder einfach so eine Art an sich, die, wie die Rieslinge ja teilweise auch sind dort. Sie sind leicht, erfrischend, sie machen Freude, sie haben aber trotzdem Tiefgang. Ich glaube schon, man hat in Franken, die Leute sind schon ein bisschen, manchmal ist nicht negativ, ein bisschen körniger, ein bisschen robuster, eigen, auch nicht ganz so zugänglich manchmal, wenn sie einen nicht kennen. Und ich finde, das passt auch zu den Weinen dort. Die sind nicht immer gleich zugänglich oder. Ja, ich finde schon, dass, ich glaube schon, dass eine Region so ein bisschen das widerspiegelt, was dort, also nicht nur die Menschen, ja, die Region auch, die, auch das Klima vielleicht oder dieses eher rauere Mal, was sich definitiv ja auch im Wein widerspiegelt.
Südafrika ist eine der faszinierendsten Weinbaunationen und läuft bei vielen komplett unterm Radar. Repräsentativ für dieses Weinland ist ohne Frage eines der ältesten, renommiertesten und bedeutendsten Weingüter, das Weingut Merlust. Merlust wurde 1693 von dem deutschen Einwanderer Henning Hüsing gegründet und hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der südafrikanischen Weinindustrie gespielt. Das Weingut befindet sich seit 8 Generationen im Besitz der Familie Meiberg, die seit 1756 das Anwesen betreut. Das Haupthaus von Merlust ist ein prächtiges Gebäude im kapholländischen Stil, das 1776 erbaut wurde. Das Weingut wurde 1987 zum Nationaldenkmal erklärt, um sein kulturelles Erbe zu schützen. Das einmal persönlich zu sehen und zu erleben, ist ein Geschenk und fast ein Muss für jeden Weinliebhaber. Wenn ein Weinland Weintourismus perfektioniert hat, dann ist es ohne Frage Südafrika. Und allen voran Stellenbosch. In keiner anderen Weingegend wird Wein so atmosphärisch gelebt. Und das natürlich auch im Hause Merlust. Auch hier gibt es natürlich Weinverkostungen und Führung durch das historische Weingut, die Einblicke in die Geschichte und die Weinproduktion geben. Und es gibt natürlich die legendären Picknickkörbe. Ja, Merlust wird wie kaum ein anderes Weingut in der Weinbaugeschichte Südafrikas, die im Jahre 1659 begann, als der niederländische Gouverneur Jan van Riebeck die ersten Trauben in der Kapregion kältete, welche bereits 1655 von niederländischen Siedlern in Kapstadt gepflanzt wurden. Im 17. Jahrhundert brachten die Hugenotten, französische Protestanten, moderne Weinbautechnik ins Land, die den Weinbau erheblich verbesserten. Doch auch im südafrikanischen Weinbau gab es etliche existenzielle Herausforderungen. Im Jahre 1866 zerstörte die Reblausplage 85% der Weinberge. Mitte des 20. Jahrhunderts litt die Weinindustrie zusätzlich unter den internationalen Boykotten aufgrund der Apartheid-Politik. Mit dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 öffnete sich der südafrikanische Weinmarkt wieder für den internationalen Handel. Heute gehört Südafrika zu den weltweit führenden Weinproduzenten und ist der 8. größte Produzent insgesamt mit Exporten in über 100 Länder. In 40 davon findet man die Weine aus dem Hause Merlust. Der Name Merlust bedeutet auf Niederländisch die Freude am Meer und spiegelt die Lage des Weinguts wider, das sich etwa 5 Kilometer von der False Bay entfernt befindet. Zu finden ist das Weingut etwa 15 Kilometer südlich von Stellenbosch Stadt in der Appellation Stellenbosch, welche derzeit 17.500 Hektar und etwa 120 Weingüter umfasst. Und viele der Weine, die hier entstehen, sind schlichtweg einzigartig, verwunderlich ist das nicht, denn die geografischen und klimatischen Bedingungen in Stellenbosch sind ideal und vielfältig. Nicht zuletzt dank des besonderen Klimas, das vom Einfluss des kühlen Atlantiks und des warmen Indischen Ozeans geprägt wird. Ein gemäßigtes maritimes Klima, das durch die Nähe zur False Bay beeinflusst wird. Die kühlen Winde vom Meer tragen zu einer längeren Reifezeit der Trauben bei. Der wohl nützlichste Helfer ist hierbei der Benguela-Strom. Dieser kommt direkt von der Antarktis im Südatlantik an und hat einen derart starken Einfluss, dass man die kühlende Wirkung selbst im Hinterland von Stellenbosch noch spüren kann. Ein echter Segen. Denn ohne diesen atlantischen Einfluss wäre Stellenbosch eigentlich viel zu warm für Weinbau. So aber bringen vor allem die Rebstöcke der Küstennähe einen Wein hervor, der dank einer fast schon vibrierenden Mineralität jedem Cool Climate Gewächs Konkurrenz machen kann. Und mit dem Stellenbosch Mountain in Sichtweite der gleichnamigen Stadt ist es vor allem ein Berg, der wie kein anderer die Weinregion optisch prägt, der Simonsberg. Seine Schatten spendet die nötige Kühle, damit die Trauben im Sommer nicht verbrennen. Und dann diese Böden. Über 90 verschiedene Bodenformationen finden sich in Stellenbosch. Vom alluvionalen Kiesel über verwitterten Granit bis hin zu sandig-lehmigen Böden ist hier alles zu finden. Bei allen Unterschieden gibt es aber auch noch einen Faktor. Die Böden hier gehören zu den ältesten der Welt. Sie sind bis zu 100 Millionen Jahren alt und besonders fruchtbar. Das Terroir von Merlus besteht aus tiefen, gut entwässerten Böden, die eine ideale Bedingung für den Anbau von qualitativ hochwertigen Rebsorten bietet. Die Weinberge des Weinguts umfassen etwa 110 Hektar, von denen der Großteil mit roten Rebsorten bepflanzt ist. Denn Merlus ist bekannt für seine Rotweine, insbesondere Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot Noir. Und der Paradewein, das Flaggschiff, das Aushängeschild, ist der Rubicon, einer der bekanntesten Weine Südafrikas und eine Hommage an den südafrikanischen Weinbau, dessen Geschichte, dessen Produktion im Jahre 1980 begann. Der Rubicon wird nur in außergewöhnlichen Jahrgängen produziert und ist für seine Langlebigkeit und seine Komplexität bekannt. Der Rubicon ist nach dem Fluss Rubicon benannt, den Julius Caesar überquerte, was den Beginn des römischen Bürgerkriegs markierte. Der Name symbolisiert einen Wendepunkt in der südafrikanischen Weinproduktion. Es handelt sich um eine klassische Bordeaux-Cuvée, deren Zusammensetzung typischerweise aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot besteht. Die Weine werden traditionell in offenen Gärbottichen vergoren, um eine maximale Extraktion von Aromen, Tanninen zu gewährleisten. Der Ausbau erfolgt 18 bis 24 Monate in französischen Barriques, wobei nur ein Anteil neuer Barriques verwendet wird, um den Wein Struktur und Komplexität zu verleihen. Die Weine werden unfiltriert abgefüllt, um die natürlichen Aromen und Texturen zu bewahren. Und der Wein zeigt typische Aromen von dunklen Beerenfrüchten, insbesondere Cassis, Pflaumen, ergänzt von intensiv würzigen Nuancen, die an Schokolade und Gewürze erinnern. Am Gaumen offenbart sich der Rubicon als vollmundig, mit einer perfekt integrierten Tanninstruktur, die für seine Langlebigkeit sorgt. Und die Balance zwischen Fruchtsäure und Tannine sind das absolute Kennzeichen dieses Weins. Und apropos Langlebigkeit, 20 bis 25 Jahre sind für diesen Wein mit Sicherheit kein Problem. Vielen Dank für dieses Weinerlebnis und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Welche Weinregion ist unterschätzt?
Ich glaube, dass wir im Land selber manchmal leider vergessen, was für geniale Sachen es in Deutschland gibt. Ich glaube, das vergessen viele einfach manchmal. Aber unterschätzt die Region. Ich habe inzwischen die Weine aus Slowenien zum Beispiel. Es gibt so unglaublich gute Sachen von dort.
Durchaus, ja. Ja, stimmt.
Wo man einfach, ich finde allgemein so ein bisschen, natürlich ist es inzwischen ein bisschen Trend geworden, auch so Richtung Osteuropa zu gehen. Aber ich finde schon, die Sachen dort sind richtig, richtig gut. Oder auch, wenn man nach Italien geht, die Regionen, die einfach bekannt sind für ihre Masse, aber was für gute Sachen dort herkommen. Oder wir können das Thema angehen. Man darf es ja eigentlich so nicht sagen. Ich habe im Lenis angesagt, es gibt alles auf dieser Weinkarte und ich kaufe alles ein, nur ich kaufe keinen Lugana. Das war wirklich so und dem ist so. Du lachst jetzt, Silvia.
Was ja nahe München schon eine Kampfansage ist, oder?
Ja, das war meine Kampfansage, weil ich habe gesagt, Leute, wir haben so herrliche, frische Weißburgunder, eine ganz frische, trockene Scheurebe, was auch immer. Wir haben so geniale Rebsorten. Ich brauche jetzt kein Lugana, auch wenn alle nachgefragt haben, aber es gibt auch im Laden, in der Vinothek bei Lenis, kein Lugana. Also einfach, weil vielleicht habe ich mich daran satt gesehen. Nicht satt getrunken, aber satt gesehen, weil es, ja, München ist nun mal die Stadt, wo, egal wo du ins Restaurant kommst, was ist im Eiskühler drin?
Lugana.
Ja, und ich habe irgendwo, das war meine Kampfansage gegen, ich will es nicht haben.
Aber das Interessante ist ja, dass ich mit sowas gerechnet habe, obgleich ich sowas nicht wusste. Und daher ist das natürlich umso spannender, dass wir bei den Lugana im Glas haben.
Ja, das ist doch jetzt ein schöner Aufhänger, dass wir Lugana trinken, oder?
Trinkst du den selber dann auch nicht? Also gibt es Weine, die du niemals anfassen würdest? Sprich, wenn du mit Freunden im Restaurant bist und jemand sagt, hey, jetzt bestelle ich einen Lugana, sagst du ja gerne, aber ich bestelle mir auch was?
Nein,
oder
es geht
sagst
mir,
du, nein, für es, diese, okay.
Nein, es geht mir nicht. Ich würde nie zu irgendetwas Nein sagen. Ich würde auch nie irgendwas, ja. Meine, dadurch, dass ich ja viel auch verkoste, ich finde, man darf nichts schlecht machen. Egal, was für ein Wein du vor dir hast, es hat jemand ganz viel Herz und Liebe und in diese Flasche gesteckt, ob das jetzt was ganz Einfaches ist, aber in dem Moment war es für denjenigen was Großes. Auch wenn du sagst, das ist dünn, das mag ich nicht, aber derjenige hat es eben so für sich gedacht und dann ist es so. Und da würde ich mache nie einen Wein schlecht. Es ist immer nur eine Ansichtssache, mag ich es oder ja, brauche ich das jetzt? Aber ich finde es schade, wenn man alles negativ macht. Und es gibt natürlich auch, mein Lugana ist ja, kann ja was richtig Grandioses auch sein. Vor allem, es muss ja auch nicht alles immer die Masse sein. Und darum finde ich es ja so schön, wo man vor, wann war das? 98 oder irgendwann, wo man auch diese Klassifikationen dort im Veneto eingeführt hat mit mit Superiore und Reserva, mit Lugana, das sind ja ganz andere Ideen und Qualitäten auch dahinter. Ich habe ja nichts gegen Trebbiano als Rebsorte.
Also der Ursprung ist ja teilweise sehr fundiert und sehr authentisch gewesen, was daraus gemacht wurde und was verkommerzialisiert oder wie stark das verkommerzialisiert wurde. Das ist manchmal so ein bisschen das Bedauerliche. Aber was jetzt, wenn wir das Weingut gerade haben, Otella 1905, als die das Weingut ins Leben gerufen haben und versucht haben, den Lugana damals schon auf die große Bühne zu heben, im Sinn hatten, welches Qualitätsbewusstsein die hatten, das fand ich schon bemerkenswert, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt haben wir ja jetzt hier im Glas einen Lugana, der ja schon ein bisschen atypisch ist. Zum einen, weil er ein bisschen gereift ist, ein 2020er Jahrgang, der durchaus noch reifen kann, weil er im großen Holzfass ausgebaut ist, also ein Tonneau ausgebaut wurde.
Ja.
Dadurch natürlich schon eine gewisse Mikrooxidation erfahren hat, weil der Moscheo Reserva diese würzige Seite so ein bisschen darstellt. Wenn man sowas im Restaurant bringt, wenn man sich selber die Mühe macht und sagt, obgleich ich nicht so ein Fan von diesen ganzen Schlabberluganern bin, möchte ich dem Gast seinen Lugana bringen und versucht, ein besonderes Produkt zu finden, wie dieses. Ist das ja dann trotz allem, obgleich es typisch und vor allen Dingen historisch typisch ist, dann trotzdem ein anderes Produkt als der Gast es auf Eiswürfeln erwartet. Fällt man da mehr auf die Nase oder ist es dann trotzdem ein Kompromiss, wo man sagen kann, man kann sowohl seinen Standpunkt darstellen, als eben auch dem Grund, den Urgeschmack, weil im Intuitiven schmeckt er natürlich immer noch wie Trebbiano, wie Lugana. Man fühlt den Gardasee, man fühlt dieses etwas Kühlere mit drin und trotzdem ja, die Wärme
salzige.
Dabei. Man hat das Salzige, man hat diese Kalktonböden, also dieses auf der einen Seite basische, trotzdem die schöne Säure mit dabei. Wäre das ein Kompromiss oder ist das dann trotzdem verschenkte Liebesmühe? Wie siehst du das?
Nein, gar nicht. Das ist ja das, was ich vorher damit meinte. Wenn ich mir jetzt das, was ich jetzt im Glas habe, anschaue, die Rebsorte hat seine Präsenz, die Nase am Anfang. Das ist einfach Trebbiano, das ist Lugana. Aber wir haben halt das Ganze etwas dichter, komplexer, konzentrierter. Diese unglaubliche Zitrusnote, was dieser Wein drin hat. Und dieses Florale, aber am Gaumen so viel Druck. Das ist eben eine andere Stilistik. Und ich stehe da 1000% dahinter. Das war, ich habe nicht kein Aber gegen Lugana. Ich habe nur irgendwie, ich sag ja, mich satt gesehen. Satt getrunken sicher nicht, aber satt gesehen auf jeden Fall. Oder ja, man kann es halt manchmal einfach manche Sachen nicht mehr hören. Und vielleicht muss man dann manchmal auch, ich bringe das den Gästen auch so rüber, wenn sie mich fragen. Dann sage ich habe die und die Alternativen. Aber wenn sie wollen, organisiere ich ihnen alles. Aber wenn man das jetzt im Glas hat und vor allem das kann locker noch 10 Jahre reifen.
Denke ich auch,
und ich glaube, es ist extrem spannend. Ich würde sowas gerne mal 10 Jahre mit 10 Jahre Reife trinken. Weil das ist natürlich schon, das hat ja auch nichts mit dem Standard Lugana zu tun, wo man natürlich auch sagen muss, was viele Endverbraucher würden natürlich auch dieses Geld, was der Wein jetzt, der kostet, nie ausgeben.
Das ist natürlich dann eben auch mal die Krux. Man verbindet natürlich immer auch ein gewisses Preisgefühl mit Lugana.
Ja.
Und wenn der dann auf der Karte 80, 90 Euro kostet oder lassen 60, 70 Euro kosten, je nachdem, wie man kalkuliert, dann ist das für viele dann mehr oder weniger schon so ein Negativgefühl dabei. Obwohl der Wein das natürlich abbildet, der Aufwand das abbildet, auch der extrem geringe Ertrag in der Relation zu anderen von 50 Hektolitern pro Hektar. Das Ganze irgendwo abbildet, wenn dann so ein Lugana 60 Euro und eben nicht 30, 40 oder 50 kostet, dann ist das schon manchmal auch nicht so optimal.
Ja, das ist eben, weil eben das Bild von Lugana, auch ich glaube nicht nur im Süden von Deutschland, sondern allgemein, einfach ein ganz, ganz anderes ist. Hm. Aber das ist wieder das Thema, wo du gefragt bist, wo die Sommeliers, die Weinhändler oder ich gefragt bin, erklärt mal den Leuten, guck mal, es kann auch so sein und so gehen.
Mhm.
Dafür sind wir ja da.
Was ja durchaus das Reizvolle manchmal auch ist.
Ja, dass wir auch irgendeine Daseinsberechtigung haben.
Ja, irgendwie schon. Apropos Daseinsberechtigung, würdest du oder könntest du dir vorstellen, etwas anderes zu sein als Sommelier? Also wenn du einen anderen Beruf ergreifen könntest, dürftest, müsstest, hättest du da eine Ad-hoc-Alternative, wo du sagst, ich wäre gern Fotograf oder Musiker oder?
Ich wollte irgendwann mal ganz am Anfang tatsächlich Goldschmied lernen. Das ist immer noch so ein Thema, was ich sehr interessant finde. Ja, ich mag das Thema schon gern. Das wollte ich tatsächlich mal lernen, aber zu der Zeit gab es keine Optionen in der Nähe von, auf der Schwäbischen Alb, Leiching, Ulm, Goldschmied zu lernen, das hätte ich mal sehr interessant gefunden. Großartig. Aber sonst, weil es ist ja auch eine Art von Kommunikation. Das ist jemand, der möchte was Bestimmtes, was Besonderes haben und du setzt dich mit demjenigen hin und versuchst ein Stück zu machen, was nur für ihn ist. Individuell ist auch so dieses Thema. Es ist wie beim Wein ja auch. Du versuchst ja jedem Gast gerecht zu werden, dass er für sich glücklich ist und nicht du selber. Aber nein, du freust dich natürlich selber, wenn der Gast zufrieden ist, das ist ja ganz klar.
Man ist ja glücklich, wenn der Gast zufrieden ist, genau.
Ja, definitiv.
Was für mich auch eigentlich ein Verständnis für unser Berufsbild ist, dass man eigentlich mehr oder weniger nur das Fundament für den Gast ist und dessen Glück eigentlich, dass man kann nicht alle glücklich machen und immer alle glücklich machen, das ist wahrscheinlich auch klar, aber zumindest das Grundengagement sollte in diese Richtung gehen, dass man versucht, den Gast zufriedenzustellen und glücklich zu machen.
Ja, du schau dich dich an, du versuchst ja auch mit dem Podcast oder was auch immer das Richtige zu erreichen und dass beide zufrieden sind mit der Unterhaltung, was ja auch richtig viel Spaß macht mit dir. Also das ist ja auch das Wichtige.
Dankeschön.
Das ist ja, aber das ist ja genau, ist ja auch nicht anders. Man muss sich einfach wohlfühlen.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ich bleibe bei dem, was ich immer schon sage. Ich glaube, ich mag Silvaner. Es passt einfach.
Und was wärst du für ein Silvaner? Also wärst du ein Maischevergorener? Wärst du ein frischfruchtiger? Wärst du ein barrique ausgebauter Silvaner?
Nee, also frischfruchtig passt nicht zu mir. Definitiv nicht, glaube ich. eher im Holz ausgebaut, mit ein bisschen Tiefe, aber trotzdem dieses bisschen kernige, robuste, aber trotzdem, wenn er dann ein bisschen Reife hat, dieses elegante, feine, aber nie langweilige, was finde ich die Rebsorte sowieso nie sein kann. Ich weiß nicht, warum diese Liebe so da ist zu dieser Rebsorte.
Wahrscheinlich, weil du Wein noch mal ein wenig anders angehst als viele andere. Das Interessante bei mir ist, dass ich Silvaner erst vor vielleicht 5 oder 10 Jahren entdeckt habe oder überhaupt akzeptiert habe und ich ewig, also ich hatte, glaube ich, in den Restaurationen oder in den Weinkarten, denen ich zuvor tätig war, maximal einen unter Karten von 2.000-3.000 Positionen ein Silvaner auf der Karte. Weil ich die Rebsorte niemals verstanden habe, weil ich keine Erklärung für diese Rebsorte hatte und ich damals immer noch sehr kopflastig an die Weinwelt, an die Rebsorten herangegangen bin und die irgendwie einordnen, Schubladen einordnen wollte. Und Silvaner war für mich eine Rebsorte, die konnte ich nirgends einordnen. Und das Schwierige dabei war, Silvaner konnte mir auch keiner erklären. Ich finde, Silvaner kann man nicht erklären. Also ich habe meinen Zugang erst zu Silvaner gefunden, als ich mich getraut habe, ihn zu fühlen. Und als ich ihn so als selbstverständlich genommen habe und nicht versucht habe, irgendwie in ein Aromenraster zu pressen oder versucht habe, immer perfekt zu servieren oder perfekt abzustimmen, sondern ein Silvaner, egal von welchem Winzer, hat immer eine Individualität, wie es keine andere Rebsorte, finde ich. Also ich wüsste keine so facettenreich und so mannigfaltig darstellen kann, auch Riesling nicht. Und Riesling ist da wesentlich manchmal noch anspruchsloser, auch anspruchsloser an dem Winzer. Ich finde, Silvaner ist so eine Rebsorte, die manchmal auch unerbitterlich dem Winzer gegenüber ist, weil sie nahezu jeden Fehler seitens des Winzers perfekt spiegelt.
Ja, das stimmt schon, weil sie hat schon Anspruch, auch wenn man das manchmal vielleicht nicht so denkt. Und man muss schon damit umgehen können und vor allem ihre Typizität vor allem perfekt auszuspielen oder auch rüberzubringen. Und mir hat er ganz am Anfang, ich kenne ihn auch ewig, der Hans Ruck war immer so und die Andrea Wirsching, die haben da viel, viel erklärt und gemacht und das war schon so ein Einstieg. Was trinkst du am liebsten?
Ich bin da relativ, relativ wenig festgelegt. Ich bin da sehr offen, sehr neugierig. Wenn ich natürlich ein großes Weinerlebnis haben möchte, an dem ich mich abarbeiten kann, dann sind die Klassiker da oftmals ein Thema, wo ich sage, total super gern natürlich Burgund, Riesling, weiße Bordeaux, Rhone Weine finde ich großartig. Im weißen Bereich habe ich relativ wenig Zugang zu, also wirklich tiefgründigen Zugang zu Italien und Spanien gefunden. Ich finde Österreich außergewöhnlich, teilweise witzigerweise die Schweiz, die neue Welt. Bin immer neugierig, was so diese traditionell moderne Richtung, also diese Natural Weine oder Georgien, diese Richtung angeht, Kroatien, ja. Weil ich zu viele Weine hatte, wo ich nicht weiß, ob das Kunst ist oder weg kann. Also ob die Weine so wirklich so sein sollten oder dass letztlich die Erklärung des Weines eine Erklärung für die missglückte Situation dann letztlich ist oder ob ich das einfach nicht verstehe. Und ich versuche aber auch vielen Weinen eine gewisse Daseinsberechtigung zuzusprechen, obwohl ich sie vielleicht selber nicht mag oder nicht wirklich verstehe, einordnen kann. Aber grundsätzlich bin ich so langweilig, dass ich sage, wenn ich im weißen Bereich irgendwie eine ganz große Liebe habe, da bin ich aber sehr kritisch, dann ist es durchaus Burgund und weiße Rhone im roten Bereich. Klar, auch langweilig Pinot. Pinot ist großartig. Nebbiolo, ich mag aber auch Kalifornien. Gerade so die Kalifornien teilweise aus den 90er Jahren um die 2000er Wende fand ich manchmal noch interessanter, als was danach kam. Jetzt kommt so ein ganz neuer Drive wieder rein, wo die Weine großartig sind, wobei es immer so schwierig ist. Man redet von Kalifornien, aber dieses Weinland ist ja so mannigfaltig und so riesig. Ich finde teilweise spannend, was gerade auch so die letzten 10, 15 Jahre in Österreich entstanden ist. Ich finde großartig die Klassiker aus Italien, Spanien, Frankreich. Und wenn ich eine Aufgabe für mich selber hätte, dann wäre es wahrscheinlich Südamerika, weil ich da noch relativ unbedarft bin.
Da bin ich auch ein bisschen außen vor, weil ich habe da schon einiges probiert, aber das mal intensiv zu machen, wäre schon eine spannende Aufgabe. Aber weißem Bordeaux bin ich auch bei dir. Ich liebe weißen Bordeaux. Ich finde es so groß. Oder Rioja Weiß mit Reife ist sowas Geniales, cool. Das liebe ich. Mhm. über alles.
Findest du aber kaum auf Weinkarten. Also ich finde sowohl weiße Bordeaux, wenn du die mal auf einer Weinkarte findest, ist es eher eine Seltenheit. Manchmal dann auch entweder nur ganz große Sachen, manchmal auch nicht im richtigen Reifefenster. Das finde ich auch manchmal ein wenig schade. Und es gibt selbst im etwas einfacheren oder im mittelklassigen Bereich großartige Geschichten aus dem Entre de Mer oder aus dem, keine Ahnung, aus dem Graf, aus dem Pissac Léognan. Und also es gibt dort spannende Sachen, denen man durchaus ein wenig mehr Aufmerksamkeit widmen könnte, dürfte, sollte.
Also ich habe jetzt in unserem kleinen Lenis, ich habe, glaube ich, 10 weiße Bordeaux auf der Karte.
Schön.
Mhm. Weil ich dank einem Händler ein bisschen in die Schatzkammer greifen konnte. Es ist auch tatsächlich Linspache Blanc dabei. Linspache Blanc, La Mission Aubryon Blanc, Aubryon Blanc, paar auch große Sachen eben. Aber ich finde das einfach so ein spannendes Thema oder so, okay, man kann ja Namen nennen. Man kann ja auch, zum Beispiel, ich liebe Vigna Tordonia Weiß. Und da habe ich großartig. Eben auch, habe ich 99, 211, 215. Aber das ist halt sehr erklärungsbedürftig. Das müssen die Leute auch verstehen. Die Gäste, das ist nicht einfach, aber ich freue mich dran, wenn ich sie auf der Karte sehe. Das ist auch wichtig.
Das ist manchmal auch so das Geschenk, dass man sich an den Weinen erfreut, oder? Wenn die einfach auf der Karte stehen, die dort sind. Und selbst wenn die, keine Ahnung, für 3, 4, 5 Jahre nicht genommen werden, die Weine werden ja nicht schlechter und auch nicht günstiger. Daher ist sowas manchmal auch ein Geschenk, das einfach so als Kleidungsstück für die Karte zu nutzen.
Oder als Richtig, Schmuckstück. Ich freue mich auch, wenn ich es auf einer Karte lese. Ich war, im Dezember war ich mit meinen Chefs und waren wir essen. Und dann war 2000 Hermitage Blanc von Schaf auf der Karte. Und ich habe gesagt, so, die zahle ich jetzt und ich lade ein. Verstanden hat es niemand, warum ich jetzt unbedingt diesen Wein haben wollte. Aber als der offen war und im Glas war, das war so groß, so unglaublich groß. Ach, aber es war auch die letzte Flasche dort. Aber so Sachen, wenn sowas auf einer Karte steht und das eben seit Jahren und niemand kauft es und du hast dann noch ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wo du sagst, oh, wie genial. Sofort her damit. Das macht doch Riesenfreude. Ich sag ja, roh und weiß.
Herrlich.
Ist so ein spannendes Thema, was so interessant ist. Und das mit Reife auch noch. Boah.
Gibt es viele versteckte Schätzchen? Bei Rohn weiß ich aber meistens niemals, welches Glas ich nehmen soll. Da bin ich immer so ein bisschen orientierungslos. Egal, ob du jetzt, wenn du im nördlichen Bereich Saint-Joseph Hermitage bist oder auch im südlichen Bereich Châteauneuf-du-Pape etc. Ich bin wahnsinnig unentschlossen, welche Glasform ich da nehme, ob ich den Alkohol kompensieren soll, ob ich die Vielschichtigkeit herausarbeiten soll, ob ich die Strenge betonen soll, ob ich das Rückgrat des Weines explizit darstellen soll. Ich bin mit der Glaswahl bei Rohn Weiß immer total überfordert.
Ich mag eigentlich ein Burgunderglas sehr, sehr gerne für die Weißen. Nehme ich eigentlich gerne, weil ich finde, dass das ein bisschen Luft, das gibt, der Körper ist ja eh da. Ich finde ein Burgunderglas extrem angenehm für auch ein bisschen reif, roh und weiß. Und ich habe so ein Lieblingsglas, ist eigentlich relativ klein. Aber ich finde, das ist so ein, und das ist das Beaujolais-Glas von Zwiesel aus der Enotheca-Serie. Das ist ein wunderschönes, kleines Glas. Das ist richtig genial für manchmal für so Sachen oder für tatsächlich für Champagner manchmal. Das ist ein kleines Glas, großartig. Aber dieses Beaujolais-Glas, finde ich, ist so eine kleine Allzweckwaffe.
Ja, weil Beaujolais, also wenn sie es dafür konzipiert haben und dem den Namen geben, da gibt es natürlich auch unfassbar viele Interpretationen dieser Rebsorte Gamay, was man mit einem Glas fast nicht darstellen kann. Wenn ich dann ein Glas dafür habe, dann muss das natürlich auch alles können, so als Allzweckwaffe.
Ja, also da haben wir auch wieder das Thema, das diese,
sehr,
ganzen,
sehr bewusst gemacht, ja.
Diese ganzen Grüße im Beaujolais zum Beispiel ist einfach ja auch so etwas Vergessenes.
Also zum Glück hat es in den letzten 3 bis 5 Jahren wieder eine gewisse Präsenz bekommen, aber über viele Jahrzehnte hatte das kaum eine Wahrnehmung.
Ja, jeder kannte Beaujolais Primeur.
Ja, ja. Damit, ja, ja. Da wurde der Erfolg letztlich zum Niedergang des Ganzen oder letztlich auch der Qualität. Ja,
ja, leider.
Trotz allem ist die Geschichte des Beaujolais auch interessant, auch dieser Marketingansatz damals beim Nouveau Primeur, was ja in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts legendär war, also dass sie da versucht haben, mittels Marketing und Werbung und Aktionen letztlich die Weinsituation wieder auf Vordermann zu bringen. Also wenn man sich damit beschäftigt, finde ich interessant.
Ja, und vor allem, es war ja wirklich eine Zeit lang, wirklich, das hat jeder gekauft. Es war in jedem...
Es war Kult,
egal, ja, es war ein Kult. Man musste das sogar fast ja haben. Mein Gott, es gibt natürlich viele Jüngere, die wissen das nicht mehr oder können es nicht nachvollziehen, aber das war wirklich so ein, auch im Restaurant, du musstest ja das eigentlich haben. Weil die Leute haben es irgendwie erwartet.
Kommt dann die Krux, bis es dann komplett verkommerzialisiert wurde und eigentlich nur noch Massenware wurde. Das ist
richtig.
Auch beim Scan die Jüngeren auch nicht mehr, beim Schlecker dann stand.
Ja.
Ja.
Das ist schon verrückt.
Gibt es für dich noch Ziele und Wünsche? Irgendwas, was du in Zukunft planst, was du dir selber vorgenommen hast, womit du,
ich bin,
gerne nochmal polieren möchtest?
Ich bleib, glaube ich, immer beim Kleinen. Mir ist wichtig, dass ich ins Restaurant kann, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich arbeite und die Gäste sich freuen. Ich liebe den Anspruch von 3 Sternen schon. Das ist schon eine Art zu arbeiten, die ich einfach über alles mag und liebe. Vor allem, es ist auch für einen selber die Herausforderung, einfach auch den Kopf frei zu haben und offen zu sein und das aufzusaugen. Was ich ja wünsche, dass es mehr jüngere Sommeliers auch so denken. Es ist nie einfach und man muss eben, man kann nicht innerhalb von 2-3 Monaten eine Küche verstehen. Man muss halt sich die Zeit nehmen und sich reinknien und auch keine Angst haben vor demjenigen, der 3 Sterne kocht, sondern frech sein, fragen, wissen wollen. Also ich kenne ja Gott schon ein paar 3-Sterne-Küche und ich glaube, alle freuen sich darüber, wenn man fragt und wissen will, was sich viele junge Sommeliers vielleicht nicht trauen, weil sie denken, boah, ich kann doch nicht einfach jetzt da stören oder was auch immer. Aber ich glaube im Gegenteil, das ist so, was ich vielleicht vielen jüngeren Sommeliers irgendwie sagen will. Nein, seid offen, seid neugierig, fragt nach und wenn ihr es versteht, dann könnt ihr auch perfekt sein und da was Großes draus machen. Ich finde, es ist echt schwierig, sich einfach einen 3-Sterne reinzustellen und sagen, so, jetzt bin ich der Sommelier da. Manche denken es, dass es einfach ist, aber ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich liebe das und das wird immer Freude machen.
So nachdenklich, so tiefsinnig, so voller bewegender Gedanken durfte ich Jochen auch noch nicht erleben. Daher vielen Dank für deinen Tiefsinn, für deine Fürsorge, nicht nur für die Welt der vergessenen Rebsorten, sondern auch für deine Mitmenschen, für dein Umfeld.
Danke für das großartige Gespräch und danke, dass du diesen Podcast Sommeliers, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, mit deiner Art und mit deinem Charakter so sehr bereichert hast. Und auch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Dank ihnen können wir dieses Projekt komplett frei und eigendynamisch gestalten. Vielen lieben Dank dafür und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und während der Woche fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs einfach bei uns sein. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast zu dem macht, was er jetzt ist und was er hoffentlich noch ganz lange sein wird, und darum heißt es so schön: Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche und auf unseren kommenden Gast, auf den kommenden Freitag. Und nach dem Altmeister Jochen Benz haben wir in der kommenden Woche einen Gast, der die Sommelier-Welt komplett neu definiert. Und ich freue mich auf ihn aus dem Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach, Dennis Ruhl.
Hallo, mein Name ist Gerd Aldinger, ich bin der Senior vom Weingut Aldinger hier in Württemberg, eines der renommierten Güter, und möchte Ihnen ein bisschen was über Jochen Benz erzählen. Ich habe 1992 das Weingut von meinem Vater übernommen, obwohl ich vorher schon lange im Betrieb war, war für den Keller zuständig. Es lag der damals gute Jahrgang 90 im Keller. Und dann rief mich ein junger Azubi, Jochen Benz, an, vom Forellenfischer beim Blautopf. Ich kannte ihn nicht, ich wusste nur, dass der Forellenfischer eines der renommierten Lokale im Großraum Ulm ist. Er stellte sich vor, dass er dort Azubi wäre, und er hätte seinem Chef vorgeschlagen, einmal ein Degustationsmenü anzubieten. Und er kannte uns von irgendwoher, ich weiß es nicht, und wusste eigentlich und sagte, ob ich das machen würde. Und da ich eigentlich immer sehr aufgeschlossen bin, auch für junge Leute, wir sind ja auch ein großer Ausbildungsbetrieb im Weinbau, habe ich zugesagt, und das war mein allererster Kontakt mit Jochen Benz. Der Bauer von der Alp oben, der ja eigentlich mit Wein nichts am Hut hatte und es bei der Ausbildung im Restaurant mitbekam, war sowas von begeistert über das Thema Wein zu hören, zu trinken, mit uns Wengertern, mit unseren Winzern zu reden. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Jochen war dann immer wieder im Weingut, kannte uns, und wir sind auf allen Weinkarten in diesen Häusern, wo er war, dabei gewesen. Zum Teil vorher schon, zum Teil durch ihn. Ob es in Friedrichsruhe war, ob es in Elmau war, ob es im Bayerischen Hof war, beim Jan Hartwig. Jan sagte immer, Jochen ist ein großartiger Typ, und wenn Jochen sagt, der Wein ist gut, dann passt er zu meiner Küche, und er hat es immer so platziert. Und für mich eigentlich auch seinen Mut, den er macht und den er in Verbindung mit Jan, mit einem Drei-Sterne-Haus gebracht hat, war schon, dass er Frau Merkel bei einem Sicherheitsgipfel mal vorschlug, zu einem asiatischen Huhn Sine Trollinger von Aldinger zu servieren, gekühlt. Genauso gab es diesen Trollinger von uns zu Käse. Er hat einfach den Mut gehabt, Neues zu wagen. Und auch jetzt, nachdem er von Jan Hartwig weg ist und sein eigenes Lokal hat, finde ich, macht er einen saumäßig guten Job. Und es zeigt halt, dass so ein Elbler auch was kann. Vielen Dank.